dem Essen kriegst du einen Dusch, wirst du nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Hallo und herzlich willkommen zur 178. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Gedi.
Und mein Name ist Michael.
Und wir sind zwar WeinliebhaberInnen. Im Normalfall bringt einer oder eine von uns zwar einen Wein mit zur Blindverkostung, der jeweils andere oder die andere weiß nicht, was das für ein Wein ist. Und dann schauen wir, was dabei rauskommt.
Korrekt.
Im Normalfall, sage ich, weil das schon länger nicht mehr so war. Wir haben jetzt mehrere Folgen mit WinzerInnen gehabt, wo es immer für uns beide Blindverkostung ist. Ne?
Richtig.
Weil der Schmäh muss ja trotzdem bleiben. Und weißt du nur, was wir letzte Woche für einen Wein im Glas gehabt haben, Michi?
Ja, selbstverständlich, weil es war einerseits so gut und andererseits unfassbar frisch.
Ja.
Riesling Geisberg 2017 vom Hannes Hirsch. Wahnsinn, also es war schon richtig geil.
Was
war richtig
für ein Teil. Richtig, richtig cool. Also wir haben da wieder dieses Thema Gebirgsbach-Klarheit.
Ja.
Dieses richtig schöne, richtig kristalline und dann hast du halt einfach ordentlich Power am Gaumen gleichzeitig. Und diese Mischung ist es, die halt einfach ein Hannes Hirsch auszeichnet.
Voll.
Wahnsinn. Und es ist einfach der Schmähgrand. Das
Na,
war sensationell.
Deppert, also.
Wir haben gar nichts tun müssen. Der Hannes hat das alles selber gemacht eigentlich.
Ja.
Es war absolut grandios. Das müsst ihr anhören.
Aber wir waren nur Passagiere.
Wir waren nur Passagiere in dieser Folge, aber schön war es.
Ja, es war extrem geil. Es hat so viel Spaß gemacht und so, sind so geile Zitate gekommen. Die
Komplett.
Also, richtig, richtig leibend.
Und jetzt haben wir, haltet euch fest, die nächste Winzerfolge für euch.
Natürlich, es geht weiter.
Wir sind da im Haus vom Hendrik Thoma und reden heute mit Markus Hees. Hey Markus, vielen, vielen Dank, dass du dich darauf einlässt und mit uns heute redest. Super,
ja.
Super cool.
Sehr, sehr gern. Schön hier zu sein.
Freut mich total.
Wir sagen einmal herzlich willkommen,
herzlich
obwohl
willkommen
es nicht unser Haus ist.
In nicht unserem Haus, ganz genau.
Und du hast da ein kleiner Wein mitgebracht. Das finde ich natürlich schon mal sehr sympathisch.
Wundervoll. Wir starten gleich mal damit. Markus, du bist Winzer von der Nahe.
So ist es. Ja.
Sehr gut.
Ich bin an der Nahe zu Hause, genau genommen am oberen Teil der Nahe. Ich meine, Nahe ist jetzt nicht so das Riesenanbaugebiet, wenn man es mit den großen deutschen Rheinhessen und Pfalz vergleicht. Sind wir doch wirklich eher klein, aber eigentlich sehr, sehr spannend, weil die Nahe eigentlich einen tollen Verlauf hat, eigentlich nur so circa das Anbaugebiet circa 30, 35 Kilometer lang ist sozusagen, aber man eigentlich in dieser wirklich doch kleinen Region extrem facettenreiche Kleinklima da und verschiedene Böden hat. Somit macht es das eigentlich so ein bisschen zum extrem spannenden und auch heterogenen Anbaugebiet, was einfach die Bodenformation, die Geologie und auch die, wie gesagt, die Klimazone angeht.
Du hast uns hier was Weißes mitgenommen. Ich weiß, dass dein Sortiment ziemlich basierend ist auf Weißweinen. Ich weiß, dass da ganz ein kleines bisschen was Rotes aus, ne? Pinot so ein bisschen reingestreut.
Ja, aber es ist fast nicht der Rede wert.
Ah ja, okay, passt. Das heißt, hier Fokus vollständig auf Weißwein.
Ja, im Prinzip schon. Also wir, ich meine, es ist ja, kann man glaube ich hingehen, wo man möchte auf der Welt. Alles, was mit Wein zu tun hat, bin eigentlich der großen Überzeugung, dass man immer das tun sollte, was man kann. Und in unserem Fall ist es einfach so, dass wir ja bei uns für weiße Rebsorten, im Speziellen für Riesling, einfach sehr, sehr gute Bedingungen haben.
Mhm.
Es ist einfach sehr kühl. Wir arbeiten in Steillagen auf sehr kargen Böden und das schreit geradezu nach Riesling. Also wir werden
ja, das macht schon Sinn.
Relativ blöd, wenn wir was anderes machen würden.
Jetzt bin ich gespannt, ob das da im Glasl auch Riesling ist. Also es redet auf jeden Fall schon mal mit uns.
Ja,
es ist super, super expressiv im Glas da.
Und halt sehr kühl insgesamt gleich mal.
Ja,
also
ganz
das,
genau.
Das
also dieses Kühle
also
hast du sofort in der Nase.
Voll zitrisch finde ich sofort.
Ja, voll. Aber auch so vegetabile Themen. Ich finde so ein bisschen was Lemongrassiges.
Lemongrass finde ich sehr, sehr gut, ja. Das ist auch das Erste, was man so kommt.
So grün-zitrisch.
Zitrisch, Lemongrass, weil es halt so ein bisschen dieses Intensive hat quasi vom Lemongrass.
Ja,
und
genau.
Gleichzeitig diese grünen Noten ein bisschen, also diese grüne Frische.
Ja. Und dann so ganz ein kleines bisschen was würzig, fast in Richtung so kühlwürzig an ist, aber so sternanisartig, weißt du, was ich meine?
Es hat eine wunderschöne Würze da gleich dann aus, ne?
Voll. Markus, du darfst uns gerne unterbrechen und sagen, es ist
ja,
ein Blödsinn.
Schick mir mal die Verkostungsnotiz, ja, kann ich weiterverwenden.
Ja, passt.
Nein, es ist tatsächlich, es trifft es eigentlich, er umschreibt unseren Weinstil eigentlich schon sehr, sehr gut. Weil
wundervoll.
Es tatsächlich so ist, dass wir am oberen Teil der Nahe zu finden sind, im Seidental. Sehr, sehr kühle Lagen, die kühlsten der Nahe und auch definitiv, ja, nicht unbedingt die allerkühlsten, aber mit Sicherheit in diese Richtung tendierende in Deutschland. Das heißt, wenn man irgendwann am Ende der Vegetation noch irgendwo Trauben finden will, dann frötzle ich immer so ein bisschen, kann man eigentlich zu uns kommen, meistens hängt noch ein bisschen was. Wenn alle anderen schon, oder auch so Klassikerspruch ist, wenn die frühen Anbaugebiete in den Winterurlaub fahren, dann sind wir noch in der Ernte. So das zum Ski-Opening. Ja, bisschen übertrieben, aber am Ende trifft es schon sehr, sehr gut, weil wir ja doch meistens noch tatsächlich in den November rein ernten. Dadurch, dass die Vegetation natürlich auch viel, viel später startet, haben wir hinten raus auch einen ganz anderen Vegetationsverlauf. Das heißt, jetzt gehen wir natürlich schon wieder sehr tief rein, aber das macht nichts.
Das ist
überhaupt bekannt, wir erzählen dafür, dass ich einen riesengroßen, langen Spannungsbogen aufbaue.
Der immer länger wird.
Nein, aber das kriegen wir schon hin. Nee, es ist tatsächlich so, dass die Lagen eigentlich, wenn man es mal so nimmt, in unserem kleinen Heimatort, der Auen heißt, wie gesagt, ganz kleiner Ort, ist 200 Einwohnern, ist auf keiner Weltweinlagenkarte zu finden. Daran arbeiten wir ein bisschen, zumindest.
Sehr gut.
Weil es tatsächlich so ist, dass das aus der Historie heraus, 70er, 80er Jahre, die doch teilweise recht kühl waren, oder es gab einfach noch kühle Jahrgänge, wenn jetzt sogar zu sagen, dass es Jahrgänge waren, wo die Trauben eigentlich gerade so in diesen Seitentallagen nicht reif geworden sind. Und aus dieser Historie heraus kommt das Ganze. Weinbau hat in Auen schon immer eine Rolle gespielt. Die meisten Trauben sind aber tatsächlich an Genossenschaften verkauft worden. Das heißt an große Kooperativen, das heißt irgendwo im großen Pott gelandet und hat sich jetzt keine wirklich drauf spezialisiert. Das Ziel damals war natürlich auch, dass Ertragsmaximierung logischerweise in diesem Zuge der Produktion, und das sind natürlich ein ganz anderer Ansatz als das, was wir heute verfolgen. Wir haben dann vor circa 15 Jahren gestartet, haben alte Weinbergssteillagen, die aufgegeben worden sind, wieder zum Leben erweckt. Das heißt, die rekultiviert, dort Reben gepflanzt. Und ja, somit, obwohl die Familie eigentlich schon 200 Jahre in dem Ort arbeitet, ein bisschen Gastronomie, ein kleines Hotel. Und Weinbau war eigentlich immer so ein bisschen eher die Nebensache. Und somit haben wir dann im Prinzip vor 15 Jahren eigentlich neu gestartet. Und peu à peu, Jahr für Jahr, Step by Step, einzelne Lagen rekultiviert. Und deswegen ist eigentlich das Weingut eine Art Start-up. Und wir sind sehr, sehr happy, dass, auch wenn man sich aktuell mal Presse anguckt, etc., dass wir es eigentlich schon innerhalb dieser kurzen Zeit gepackt haben, zumindest diese Lage auch, in der wir zum größten Teil arbeiten, das ist nämlich der Römerstich, schon mal auf die ein oder andere Weinkarte zu bringen oder so, dass es schon mal der ein oder andere auch in Bezug mit ernsthaftem, seriösem Wein gelesen hat. Und das ist uns immer ein großes Anliegen und macht natürlich auch entsprechend viel Spaß.
Aber es ist schon eine ordentliche Challenge, ne? Wenn du in so einem Seitental bist und die Lagen kaum bekannt sind und dann musst du irgendwo hinbringen. Und du bist aber ein junger Winzer, das heißt, du hast da diesen Weingutsnamen nicht, der da irgendwie einmal gratis Publicity bringt. Ne?
Genau, im Prinzip zero. Also man startet dann tatsächlich bei null, zumindest was die Reputation angeht. Man muss fairerweise dazu sagen, was die Arbeit oder den Beginn dieser ganzen Geschichte ausgemacht hat, war aber trotzdem die völlige familiäre Unterstützung. Das heißt, wirklich auch finanzielle Art. Wir haben das Weingut dann in Form einer kleinen Aussiedlung irgendwann vor den Ort gebaut und so weiter und so fort. Die ganze Rekultivierungsgeschichte, das ist natürlich alles zuerst mal sehr, sehr kapitalintensiv.
Ja, das glaube ich.
Und damit einen Businessplan zur Bank zu gehen und zu sagen, hey, ich habe da eine Idee.
Ja, ja.
Ich kann mir vorstellen, wie die Reaktion
Ja, ganz genau. Ja. Das ist, naja, viel Spaß, aber nicht mit uns.
Genau. Und deswegen war das natürlich auch eine ganz, ganz, ganz wichtige Geschichte, dass wir einfach schon ein paar Generationen vorher viel gemacht haben. Trotz alledem, war es damals mit Sicherheit auch, ich sag eigentlich immer, dass es so eine Mischung aus einer gewissen Idee, Schrägstrich Vision war und jugendlichem Leichtsinn.
So ein bisschen eine Kombination daraus, ist immer eine gute
das
Idee.
Das gehört zu guten Ideen immer auch dazu.
Bevor wir jetzt ins Detail gehen mit deiner Story, müssen wir tatsächlich unseren Wein da fertig verkosten.
Richtig.
Aber ich wollte da jetzt noch mal ein bisschen nachhaken, weil es ist schon immer so spannend. Also ich meine, faszinierend jetzt, ne, der ist noch immer da. Wir haben jetzt schon ein ganz schönes Zettel diskutiert und der hat einfach eine Megalänge. Also der bleibt einfach extrem lang da. Und der hat eine Megadichte am Gaumen. Ne? Also der ist richtig, richtig, also ein bisschen ein Schmelz, der ist sofort sagen, überall. Der
schöne
ist schön am Gaumen.
Ja. Und dann ein bisschen was Laktisches dazu.
Ja, ganz genau. Weil er behält sich dann trotzdem sehr Freshness in diesem Kern drinnen und ist halt super, super saftig. Ne? Also richtig soft.
Ich glaube, es zeichnet unsere Weine auch immer so ein bisschen aus, dass man eben diese einfach diesen kühlen Kern, diese Frische, das ist, glaube ich, auch nichts, was man in irgendeiner Art und Weise imitieren kann, indem man jetzt einfach nur auch gerade beim Thema frische Schrägstrich Säure irgendwo den Sack aufmacht und irgendwie die Mostanso hält beispielsweise oder so, das wäre ein einfaches. Ich glaube, die Besonderheit ist bei uns halt, dass wir, jetzt gehen wir doch wieder intensiver drauf ein.
Ist in Ordnung, let's go.
Die Besonderheit ist, glaube ich, dass wir bei uns einfach durch diesen späten Vegetationsverlauf halt gerade, was so die Endreife der Trauben angeht, immer in den Oktober irgendwo reinfallen. Ja. Das heißt, in früheren Gebieten oder in Gebieten, in denen die Vegetation einfach früher ist, ist es häufig so, dass mittlerweile ja schon irgendwie Ernte auch im August, September ansteht. Mhm. Und logischerweise dann auch der endreife Zeitpunkt der Trauben auch in eine warme Phase immer noch fällt. Das heißt, wir haben warme Tage, haben aber auch warme Nächte. Deswegen schreitet, glaube ich, auch dann die Reife am Ende doch schneller voran, als man manchmal denkt. Mhm. Und bei uns ist es halt so, dass die Pflanze letztendlich dann schon so langsam Richtung Vegetationsruhe geht. Man kommt in den Oktober rein, man hat einfach reife Trauben, die letztendlich aber keine Überreife oder sowas haben, sondern am Ende ganz, ganz langsam in den kühlen Nächten und dann doch noch warmen Tagen irgendwo abreifen. Das ist, glaube ich, einfach genau für diese Aromatik was extrem Wichtiges, was letztendlich eben so diese Balance aus der Kühle, der Frische, der am Schluss doch Reife, weil es hat schon immer den kühlen Kern, aber es hat nie was Grünes, Kratziges, Unreifes oder so, auch was die Säure angeht.
Na, voll. Also man merkt wirklich, okay, passt, da ist den Trauben definitiv die Zeit gegeben worden, früh auszureifen, 100%.
Genau. Oder auch so ein Faktor ist beispielsweise, dass wir halt meistens gerade so, ich meine, wir sind jetzt gerade aus der Ernte zuerst raus, dass wir halt oft gerade beim Thema Riesling auch ernten, wenn wir wirklich eine völlig abgereifte gelbe Laubwand haben. Das heißt wirklich, man kann so ein bisschen, das hat mir jemand gesagt, das ist tatsächlich oftmals bei uns, dass wenn man so an den Stöcken vorbeigeht, an den Reben vorbeigeht und so mit der Hand vorbeistreift, dass man dann, dass die Blätter auch so langsam abfallen. Das heißt, es ist wirklich auch, die Reben an sich gehen Richtung Winter, gehen in ihre Ruhephase rein und man hat braune Kerne und hat aber trotzdem immer noch einfach einen gewissen Knack und auch eine Frische, wenn man in die Beeren reinbeißt. Also es ist einfach gut balanciert und es ist eben nicht nur reif, gelbfruchtig oder so, wenn man einfach eine Traube auch probiert, sondern es hat halt immer noch irgendwas Feinnerviges, was eine gewisse Frische, die so ein bisschen das Ganze einfach am Schluss auch hebt. Also ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als einfach so überreife Geschichten, die dann irgendwie so ins...
Die sich überhaupt nicht mehr bewegen am Gaumen. Ja, voll. Ja. Da sind gewisse Winzerinnen und Winzer in der Vergangenheit aus der Wachau das ein bisschen prädestiniert gewesen, stehenbleibende Weine zu machen. Aha. Wir nennen natürlich keine Namen und natürlich hat es da auch Änderungen gegeben, aber ich kann mich doch an ein paar Weine erinnern, wo ich mir dachte, das steht sagen, jetzt.
Wir sind keine 15 Minuten da drinnen und wir schießen schon sehr scharf.
Es tut mir sehr leid. Das gefällt mir gut. Das ist Podcast-Folge Nummer 2 und ich habe nicht euch spucken können bei Podcast-Folge Nummer 1. Liebe Freunde, this is my final form.
Nice. Ja, genau, jetzt wird es spannend.
Sehr gut. Vielleicht sollte man es immer ehrlich. So machen. Ja, genau.
Na, aber was ich da wirklich schön finde, ist, dass dieses zitrische Thema auch am Gaumen bleibt, zwar ein bisschen mehr im Hintergrund ist. Ich finde, man hat da so ganz leichte exotische Anklänge, aber nichts Brades, sondern so ein bisschen was.
Mehr
so
in Ananas-Richtung.
Ganz genau. Und so ein bisschen Sternfrucht da war mit eingemischt. Aber reife. Nicht die, die man bei uns kriegt, sondern die Schiene. Also die ist wirklich im Süden nur kriegst. Und das finde ich richtig spannend. Das ist aber so diese Mischung aus diesem ganz leicht grün, frischen und diesem doch reifen, exotischen Thema. Mhm. Sehr schön. Also ich war natürlich jetzt auf Riesling gegangen. Da. Ich hoffe, es wird mir hier zugestimmt.
Soll ich den auflösen?
Du warst wirklich auf Riesling gegangen. Also ich war auf keinen Fall auf Riesling gegangen.
Wirklich? Weil was? Nein. Du hast ansonsten Weißburgunder und was hast du noch?
Also für mich spricht das alles nach irgendeiner Burgundersorte, nicht nach
wirklich?
Riesling.
Wirklich?
Ja.
Also nur von der Säure her nicht natürlich. Säuretechnisch müsste man hecher sein, aber ansonsten dieses ganze Aromathema war ich hundertprozentig auf Riesling gegangen. Ich meine, vielleicht ist es ein besonders warmes Jahr und deswegen haben wir da weniger Säure drin.
Nee, wäre ich nicht auf Riesling gegangen.
Sind wir bei Weißburgunder? Wirklich? Naja.
Also, Michi. Achso, es sieht keiner mehr nicken, gell? Ja.
Also, ja. Markus nickt.
Ja, ich nicke.
Nein, also ich wäre grundsätzlich sofort auf Weißburgunder gegangen.
Also alleine auf Basis des
Aromens. Ich habe mich so gewundert, dass du immer weiter in Richtung Riesling rennst.
Ja, na hundertprozentig. Also ich hätte es mir ruhig weiterrennen lassen können da.
Nein, also ich finde das allein mit dem, wie schmelzig das daherkommt.
Ja, das schmelzige Thema schon, aber das kann auch Ausbauthema sein.
Halt burgundisch.
Ja, stimmt schon. Nein, ich habe mir einfach von diesem ganzen Aromenspektrum, das schon für mich sehr, sehr, sehr Richtung diesem frischen, schönen Riesling-Thema geht, komplett
Es ist sehr frisch, das stimmt schon. Es hat schon absolut. Eine super Frische drinnen, aber...
Also erzähl mal, Weißburgunder.
Es ist auf jeden Fall Weißburgunder. Sehr gut. Ich muss aber... Vielleicht, um das Ganze ein bisschen zu entschärfen und in deine Richtung ein bisschen.
Ja, bitte. Hilf mal hier.
Genau. Es ist so, dass wir tatsächlich auch so ein bisschen einen Weißburgunder-Stil pflegen, der auch eher in die frischere Richtung einfach geht.
Ja,
es
ist
so ein bisschen dem Riesling angelehnt, ohne dass es aber jetzt irgendwie einfach nur eine schlechte Kopie oder einfach nur neben dem Riesling was ist, was ein bisschen weniger Säure hat. Also ist mir schon ganz wichtig, dass es schon seine Eigenständigkeit hat und auch behält. Und es war aber tatsächlich so, dass wir zu Beginn, als wir begonnen haben, die ersten Parzellen neu zu pflanzen, dass mir es schon wichtig war und dass die Grundidee auch war, hauptsächlich Thema Riesling, okay. Mhm. Aber ich wollte auf jeden Fall auch noch was in die Burgunderrichtung und da ist mir zuallererst der Weißburgunder eingefallen.
Mhm.
Chardonnay ist eine Rebsorte, die auch super spannend ist, die es auf der ganzen Welt gibt. Weißburgunder ist ein bisschen weniger vertreten, Grauburgunder mag ich nicht, also ist hier nur noch der Weißburgunder geblieben.
Okay, das war die Überlegung, weil ich habe gesagt, wenn du an Burgunder-Rebsorten denkst, ist halt immer so, dass du zuerst an Chardonnay denkst.
Ja, genau. Das stimmt. Aber vielleicht ist es auch so ein bisschen aus der Überzeugung raus, dass man so ein bisschen Underdogs eher
es stimmt schon. Du hast eine Region, die jetzt nicht die allergrößte ist und du hast vor allem ein Eck von einer Region, die nicht die allerbekannteste ist.
Ja.
Und dann hast du nur dazu eine Rebsorte, die jetzt eine der Number One ist. Also du bist wirklich in diesem Underdog-Thema komplett drinnen. Es ist schon spannend, das verstehe ich schon, dass du sagst, okay, passt, so will ich das machen.
Genau. Und wichtig war mir halt, dass wir möglichst, also wir haben direkt von Anfang an eigentlich, wenn wir neu gepflanzt haben, auch nicht überlegt, okay, was braucht jetzt der Markt oder was brauchen wir jetzt gerade nächstes Jahr oder in 5 Jahren zu verkaufen, so nach dem Motto, sondern haben uns halt wirklich die Böden angeguckt und die Lagen angeguckt, dann tatsächlich auch mit älteren Familienmitgliedern mal ein bisschen rumphilosophiert am Abend und haben halt überlegt, okay, wo passt Riesling am Ende hin und wo können wir Weißburgunder pflanzen, weil... Zwei Gründe. Erstens, in dem Seidental einfach auch, es ist auch da extrem vielseitig. Das heißt, die Bodenverhältnisse sind zum größten Teil Sandsteinverwitterung und Tonschiefer, wobei es da auch Unterschiede gibt. Das heißt, es gibt Teile und Parzellen, die ein bisschen kräftiger im Boden sind, ein bisschen mehr Ton, ein bisschen mehr Lehm haben. Das heißt, mehr Wasserhalterkapazität und andere, die sehr karg sind. Und entsprechend haben wir uns dafür entschieden, die Rieslinge auf die eher kargeren Standorte zu pflanzen und die Weißburgunder eher auf die kräftigeren, einfach um ein bisschen mehr Struktur an die Weine mit reinzubekommen. Und da war es halt so, dass sich das letztendlich so ergeben hat. Zweite Sache war, dass ich möglichst viele Parzellen von einer Rebsorte haben wollte. Das heißt, dass man einfach im Berg drin ganz viele verschiedene Parzellen hat, die natürlich logischerweise auch anders auf die Jahrgänge reagieren. Dass man nicht unbedingt nur jetzt irgendwo, es ist im Allgemeinen, glaube ich, so, dass wenn man irgendwo in der Lage immer nur so eine Parzelle hat, klar spiegelt die Lage wieder. Es ist aber am Ende, glaube ich, trotzdem so, dass wenn es ein gewisses Parzellenportfolio gibt, man einfach auch die Jahrgänge besser, ja, mit den Jahrgängen auch ein bisschen besser jonglieren kann, weil es ist relativ logisch. Beispielsweise, ich habe eine Lage mit relativ gleichem Boden, außer dass man auf einer Seite vielleicht ein bisschen mehr Wasserhaltekapazität hat als auf der anderen. Dann ist halt unter Umständen die Parzelle, die ein bisschen mehr Ton und Lehm hat, oder ein bisschen kräftiger einfach vom Boden her ist oder vielleicht sogar irgendwas Wasserführendes darunter läuft, dass die halt in einem sehr trockenen Jahr besser da steht als karge Parzelle. Und umgekehrt in sehr nassen Jahren ist es halt so, dass die karge Parzelle, weil sie einfach durchlässigeren Boden hat, von Vorteil ist und die schöneren Trauben unter Umständen bringt. Und dieses Spiel zu haben, dieses Portfolio zu haben, ist eigentlich immer ganz schön.
Da kriegst du mehr Harmonie. Ja.
Um einfach, wie gesagt, ja, jahrgangsübergreifend. Und das ist ja am Ende auch das Wichtigste, finde ich persönlich. Ich meine, gute Winzer oder wenn man seine Arbeit wirklich gut machen möchte und auch Jahr für Jahr letztendlich eine gute Kollektion stellen möchte, dann ist es ja auch so, dass das genau die Challenge ist. Das ist völlig jahrgangsunabhängig. Kommt Frost, kommt Hagel, ich meine, man kann die Welt nicht drehen, aber dass man möglichst eigentlich wirklich Jahr für Jahr eine in sich aufbauende Kollektion hinstellt. Mhm. Irgendwie so eine One-Shot-Nummer, dass man sagt, man hat jetzt einen tollen Wein pro Jahr. Das
ist halt auch nicht leibend.
Ja, es macht halt relativ wenig Sinn. Ja.
Na gut, vielleicht kannst du mal revealen, was es jetzt genau für Weißburgunder ist, weil dann haben wir das auch gleich aufgelöst.
Genau, das ist auch aufgelöst. Also das ist 2023 Weißburgunder Insel. Das ist tatsächlich ein Wein, den es in dieser Form gar nicht so nicht auf dem freien Markt gibt. Das haben wir speziell für Wein am Limit gemacht. Weil das ein Abo-Wein war. Es gibt das wunderbare Wein am Limit-Abo, was immer sehr vielseitig ist. Und ich weiß nicht, ob ihr schon vorhin drüber gesprochen habt.
Tatsächlich haben wir das Wein am Limit-Abo mit keinem Wort erwähnt.
Na gut.
Und ich weiß nicht, wer schuld ist, ob der Hendrik oder wir, aber sprechen wir jetzt drüber.
Ja.
Werbung.
Ja, Werbung. Nee, also es ist, glaube ich, ein super spannendes Abo, weil es jeden Monat einfach Weine bringt, die man so in der Form vielleicht nicht kennt, die speziell für dieses Abo letztendlich auch kreiert wurden oder ausgesucht wurden. Und in unserem Fall haben wir beim Besuch des Teams im Sommer uns zusammengesetzt und ein paar Fässer probiert und ein bisschen hin und her überlegt. Es ist nicht so, dass es nur einfach eine Grundidee ist von verschiedenen Fässern, sondern es hat sich rauskristallisiert, dass es eben genau ein Fass war, das ihnen besonders gut geschmeckt hat. Und das war ein Fass aus der Gewanne-Insel. Also es ist keine Lage, sondern es ist ein Gewannname. Und das ist eine der ja, oder im steilsten Teil des Römerstichs. Das ist wiederum eine Lage, die ja eigentlich immer sehr, sehr, auch wirklich bei uns im Seitental somit die wärmste Lage ist. Das heißt frühester Austrieb. Und ein Weinberg, der einfach sehr, sehr speziell ist, weil er super spannend ist, sehr steil ist, sehr karg ist, sehr ja, unwegsam ist. Mhm. Aber den gibt es eigentlich noch gar nicht so lange. Der ist tatsächlich zuerst 7 Jahre alt. Das Witzige an der Geschichte ist, dass in Auen hatten wir Anfang der 80er eine Flurbereinigung. Muss man es erklären? Weiß ich nicht.
Nee, haben wir schon ein paar Mal diskutiert. Und ja.
Es gab eine Flurbereinigung, aber jetzt keine böse Flurbereinigung im Sinne von, dass jetzt irgendwie alles auseinander und ja, oder ungeschickt wieder zusammengefügt worden ist, sondern es ging einfach nur darum, dass ein paar Straßen neu gebaut worden sind, dass ein bisschen Mauerbau stattgefunden hat und dass die Parzellen halt, die vorher sehr, sehr klein waren, neu zugeteilt worden sind. Das spielt aber heute jetzt in der Form keine Rolle mehr, weil wir das einzigste Weingut im Seitental sind. Das heißt, alles, was in Weinberg noch zu sehen ist, wirtschaften wir
brauchen wir keine alles.
Genau, es ist in der Hinsicht jetzt wirklich wurscht. Und da war es halt so, dass das wirklich so ein unwegsames, steiles Ding war, dass das tatsächlich mal irgendwann dann in dieser Flurbereinigung zugeteilt worden ist, hat aber nie wieder jemand angelegt. Und wir haben mal die ersten vor 7 Jahren, die es wieder neu angelegt haben. Das heißt, vorher gab es diese, ja, gab es logischerweise auch nicht.
Alles klar.
Gibt es den Wein dann bei Wein am Limit so auch oder wirklich nur ausschließlich im Abo?
Ich glaube, man kann es aber auch nachkaufen. Aber
ich glaube, die Abo-Weine kommen aber nur als Abonnent noch bestellen.
Ja, das kann gut
ich
glaub, sein.
Ich glaube, das war das.
Das müsste man jetzt recherchieren, ich glaube ja.
Aber ich glaube, wenn man ein Abonnent ist, kann man auch vergangene Sachen dann immer noch bestellen und nicht nur das Aktuellste oder seitdem man eingestiegen ist, sondern quasi alles zurück.
Ja. Aber
ich
glaub, also auf jeden Fall, vielleicht als kleiner
Überbrücker, während er mich googelt.
Genau. Es ist, wie gesagt, aus der Parzelle Insel. Es ist Weißburgunder, der ein knappes Jahr auf der Vollhefe in Tournos ausgebaut ist. Das heißt, er hat auch im Holz gelegen. Wobei, wenn wir Holz, also die Burgunder, die Weißburgunder liegen eigentlich zum größten Teil im Holz, wobei wir da jetzt keinen großen Wert irgendwie auf viel neues Holz oder sowas legen. Also, wenn es aktiv Holzeinfluss hat, weil ich finde immer, gerade bei so wirklich sehr fein silizierten, sehr kühlen Weinen ist Holz, ist Neuholz, definitiv kann es ein nettes Add-on sein oder auch was sein, was die Weine irgendwo gut stützt, aber halt einfach nicht zu viel. Also maximal 10-20% Neuholz.
Alles klar.
Ja, es sollte einfach nicht überwiegen, weil ich glaube, desto weniger üppig und weniger auch voluminös gelbfruchtig die Weine sind, desto eher ist Holz eigentlich der störende Faktor, der das Ganze so, ja, so ein bisschen die Feinheiten einfach nimmt. Ja, das ist wie so eine Art Make-up, was man großzügig über...
Das dämpft sonst nur.
Genau.
Also ja, ist im Abo erhältlich quasi. Also ich meine, Wein am Limit Abo schadet niemanden. Also,
ja, ganz genau.
So ist es ja nicht.
Wenn's ich glaube, mir tut es auch nicht. Ja.
Nein. Das passt schon. So, jetzt müssen wir, glaube ich, einmal einen Schritt machen, einmal ganz retour.
Genau, an den Anfang. Markus, wie kommt es dazu, dass du Winzer bist? Du bist ein Teenager und du hast gesagt, okay, passt, ich möchte Wein machen. Du hast ja ganz kurz erwähnt, es gibt familiäre Vorbelastung diesbezüglich.
Es gibt familiäre Vorbelastung. Ich würde jetzt aber wirklich lügen, wenn ich sagen würde, dass ich jetzt mit 15 Jahren, dass es mein großer Traum war, mal irgendwann ein ganz, ganz toller Winzer zu werden.
Nein!
Das wäre nämlich absolut gelogen. Es wäre so ein bisschen die Dream Story.
Ja.
Dass es darauf aufbaut. Genau. Nee, es war tatsächlich so, dass ich irgendwann, also eigentlich bin ich ja logischerweise auch Gastrokind in dem Moment. Das heißt, wir, wie gesagt, die Eltern haben einen Landgasthof, eine Wirtschaft. Also Mutter kocht ganz traditionell und auch gut, aber einfach. Und dazu gibt es halt das kleine Hotel. Und Weinbau war halt immer so eine Geschichte, die mit einem Hektar nebenbei im Prinzip so ein bisschen Weine zum Ausschenken.
Ja.
That's it. Das heißt, es gibt halt einfach aus der Historie, sowohl aus der Family-Historie als auch dem persönlichen Bezug in irgendeiner Art und Weise keine, sagen wir mal, Fine-Wine-Berührungspunkte oder sowas. Und dann Habe ich mich aber dazu entschieden, warum kann ich heute nicht mehr sagen, eine Winzerausbildung zu machen. Und habe das tatsächlich auch relativ unspektakulär bei uns nur im Anbaugebiet gemacht.
Okay.
Das heißt, war jetzt auch nirgendwo länger zu Horizont Erweiterung, irgendwo im Ausland oder sonstiges. Mhm, aus dem einfachen Grund, weil mir dann doch schon während der Ausbildung einfach die Idee kam, okay, wenn ich das jetzt mache, dann möchte ich es doch auch schon richtig machen und dann müssen wir jetzt hier logischerweise auch was tun, beziehungsweise im Prinzip haben wir dann mit der Rekultivierung schon begonnen.
Mhm.
Und da meine Eltern halt mit der Gastro beschäftigt waren, ist das natürlich eine sehr, sehr schwierige Geschichte, wenn man sagt, okay, wir machen jetzt mal was, ja, und wir machen das jetzt so und so und das ist, könnten wir so und so tun, das ist die Idee. Aber ich bin jetzt mal 2 Jahre weg, mach den mal weiter.
Ja, ja,
ich schreibe einen Plan.
Yes.
Also ja, gestaltet sich halt, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Das heißt, das war einfach so, dass dann während der Ausbildung schon, wie gesagt, begonnen mit den ersten Parzellen zu kultivieren. Und mein Vater, da er das auch nicht gelernt hat, hat dann auch direkt gesagt, okay, mach du einen Keller, mach dein Ding. Also letztendlich volles Vertrauen in die Geschichte reingesteckt. Im Prinzip von der ganzen Familie Rückhalt bekommen. Und also logischerweise hat mein Vater mir auch geholfen. Aber trotzdem hat er gesagt, okay, das ist dein Ding, mach du.
Mhm.
Und somit gab es bei uns, was jetzt auch so Generationsgeschichten und so mancher Kollegen, ja, glaube ich, angeht, kein böses Erwarten oder gar keine negativen Erfahrungen, sondern bin da eigentlich direkt, konnte direkt losrennen.
Mhm.
Und somit hat sich das einfach nicht ergeben, dass, ja, dass man diese beispielsweise Auslandserfahrung etc. wie machen konnte.
Mhm.
Das Einzige, was mir geblieben ist, ist letztendlich hart dran zu arbeiten, an der Idee zu arbeiten und halt viel Wein zu probieren. Ja?
Mhm.
Weil man ja logischerweise irgendwo seine Erfahrung auch sammeln muss. Und das kann man aber auch tatsächlich ganz gut durch Wein verkosten und einfach mit offenen Augen durch die Welt zu gehen.
Aber wie bist du zu dem gekommen? Weil ich finde dieses, dass man auf diese Idee kommt, dass man halt wirklich viel Wein verkosten muss, damit man es wirklich versteht, das ist ja trotzdem nochmal was, das muss man auch erst irgendwann kapieren.
Ja, das stimmt, aber ich weiß es tatsächlich nicht. Also ich kann jetzt nicht sagen, man wird heute sagen, es ist eine intrinsische Motivation. Aber nee, kann ich auch nicht sagen. Also ich glaube, es gab irgendwo mal mit Sicherheit irgendwie ein paar Fixpunkte, auch ein paar glückliche Zufälle.
Mhm.
Zum Beispiel auch das Zusammentreffen mit Hendrik und Bianca.
Mhm.
Wie ist das passiert?
Draußen beim Rauchen.
Da, ja,
wo man halt die
passiert?
Leute so kennenlernt.
Ja, genau.
Also genau. Nee, es war tatsächlich so, dass der Beginn dieser Freundschaft und Zusammenarbeit kam im Prinzip durch eine Reise, die die beiden mit einer Gruppe gemacht haben an die Nahe.
Mhm.
Und im Prinzip so eine Weinreise. Und da war es so, dass es abends irgendwie, ich glaube, waren mehrere Reisetermine und es gab samstagsabends immer so ein kleines Menü und dann haben ein paar Winzer irgendwie so das hat dann die regionale Weinwerbung ausgesucht, haben die Weine vorgestellt. Und so kam das, dass wir im Prinzip dann das auch gemacht haben und irgendwann draußen beim Rauchen war es halt so, dass wir ins Gespräch kamen und dass, bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob Bianca oder ob es Hendrik war, gesagt haben, ach du, die Sachen gefallen uns so gut und du bringst es so toll rüber. Schick uns immer bitte was, vielleicht können wir in irgendeiner Art und Weise zusammenarbeiten.
Mhm.
Und so, das war 2013, das heißt auch schon ein paar Jährchen her.
Mhm.
Und so, oder lang, 2012 vielleicht schon.
Wie lange hast du davor schon begonnen gehabt? Quasi?
Genau, also wann hast du gestartet?
Gestartet, so wann ist das passiert, dass wir ein bisschen so eine zeitliche Einordnung kriegen?
Ich bin jetzt 40 oder werde 40 und ja, im Prinzip eigentlich war der Start schon in der Ausbildung, so mit den ersten Gehversuchen.
Ja.
Das waren jetzt nicht, das ist nichts, was ich heute zeigen würde, würde sagen, das waren unsere ersten Jahrgänge, sondern es waren tatsächlich einfach nur Gehversuche oder auch tatsächlich noch so ein bisschen die Hausweingeschichten und so für die Wirtschaft mitgemacht. Das war so der Start, im Prinzip schon seit ich 16, 17 bin.
Mhm.
Und ich sage aber immer, dass es eigentlich so die ersten ernsthaften Sachen sind so vor, ja, irgendwo im Zeitrahmen 10 bis 12, 13 Jahren passiert.
Alles klar. Also
einfach auch, was die Jahrgänge angeht, wo man wirklich sagt, okay, weil am Schluss ist es ja immer so, dass wir auch wirklich, auch was jetzt so die ganze Pressegeschichte oder so wie wir heute da stehen, das ist auch wirklich zuerst die letzten Jahre passiert am Ende und ist auch eher evolutionär aufgebaut als revolutionär.
Mhm.
Also sprich, wir haben uns jetzt nicht jedes Jahr neu erfunden und einmal um 180 Grad gedreht, sondern tatsächlich eher so ein bisschen, ja, evolutionär die ganze Geschichte aufgebaut, auch was vielleicht so einfach die Erarbeitung des eigenen Stils oder auch der Weinidee angeht. Und da bin ich heute immer noch großer Fan davon, dass man einfach, und das ist zum Beispiel auch was, was man jetzt nicht unbedingt bei einem Auslandsaufenthalt in Australien irgendwie kennenlernt, dass man einfach seine eigenen Sachen, dass man einfach weiß, okay, seine Parzellen kennt, seine Weinberge kennt, was passt da hin, wie schmeckt es, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen. Und das sind alles so Faktoren, die damit reingespielt haben, auch in der Findung. Weil ich wirklich auch sagen muss, dass zu der Zeit, als ich begonnen habe, und sagen wir uns einfach mal, wir gehen mal 15 Jahre zurück, war die Zeit ja auch noch eine ganz andere. Das heißt, die Lagen, die wir da bewirtschaftet haben, sind, glaube ich, von außen eher, auch wenn man es mal so letztendlich im Gebiet betrachtet, also es gibt 15, 20 Kilometer weiter Leute, wenn man da mal auf einer Veranstaltung regional war und wenn man da gesagt hat, dass wir ein Weingut aus Auen sind, dann haben die zuerst mal gefragt, ja, wo sind Auen überhaupt?
Okay.
Sprich, das war dann tatsächlich so, dass selbst 50 Kilometer weiter kein Mensch da mit den Weinbergen was anfangen konnte. Mhm. Und natürlich war es auch so, kann man ruhig auch, glaube ich, ganz ehrlich sein, dass das auch mit Sicherheit unter vielen Kollegen auch zuerst mal belächelt worden ist.
Ja. Mhm.
So nach dem Motto, was macht der da? Macht das Sinn? Ich glaube ja nicht. Mhm. Aus heutiger Sicht war es genau richtig, weil wir erstens natürlich uns jetzt über die Jahre schon, glaube ich, auch mit den Lagen und auch mit den Weinen ein ganz gutes Standing erarbeitet haben. Was jetzt nicht heißt, dass ich in Ruhestand gehen will. Im Gegenteil, wir sind eigentlich gerade erst am Anfang.
Ja.
Und dass es mittlerweile halt auch die Weinwelt sich so weit gedreht hat, dass man vor 15 Jahren mit Sicherheit, ohne dass ich jetzt vor 15 Jahren auf 100 Weinverkostungen pro Jahr war, aber dass trotzdem der Fokus auf Reife gelegen hat, eventuell auch einfach mehr Fett, mehr Opulenz in den Weinen, mehr Sachen, die vielleicht auch ein bisschen blenden, sprich, die das Ganze einfach üppiger machen.
Mhm.
Das war letztendlich so der Fokus. Zuckerreife war der Fokus, das heißt viel Zucker, viel Alkohol.
Sehr klassisch.
Ich glaube, das ist jetzt relativ klassisch. Und das war, glaube ich, so in dieser Zeit schon immer noch so das Nonplusultra oder das, wo viele darauf hingearbeitet haben. Heute ist es so, dass wenn man auch mal mit Kollegen auch international irgendwo auf Verkostung unterwegs ist, ist halt das Verrückte, das ist kein Bashing, aber es ist halt einfach so, dass selbst aus den wärmsten Regionen der Welt die Leute sagen, ja, aber da oben, also da über der Parzelle, da ist noch ein Wald und da gibt es wirklich einen kleinen kühlen Einfluss. Ja? das ist halt so ein bisschen verrückt, das zu beobachten, weil es halt eben genau das Gegenteil ist von dem, was vor 15 Jahren erzählt worden ist. Und ich will das jetzt, wie gesagt, gar nicht bashen oder so, aber das Verrückte und Witzige für mich ist halt einfach, dass wir genau in dieser Geschichte jetzt arbeiten können, was eigentlich auch gerade so ein bisschen en vogue ist. Also nicht, dass ich jetzt Trendsetter sein will oder so, alles Quatsch, aber ich glaube einfach, dass das definitiv, auch gerade jetzt natürlich im Zuge dass es auch immer mal ein bisschen wärmer wird hier und da, dass es einfach furchtbar spannend wird. Ganz am Anfang war es aber auch so, dass man sich natürlich gedacht hat, naja, guck, auch wenn jetzt vielleicht hier drumherum im 20-Kilometer-Radius oder auch 50-Kilometer-Radius viele sagen, das kann nicht funktionieren, das kann auch nicht gut werden, so nach dem Motto, dachte ich mir aber trotzdem schon immer, guck mal, und das auch beispielsweise mit Wein am Limit, wenn man sich mal damals schon das Portfolio angeguckt hat, ach guck mal, da gibt es Kollegen aus Kanada, da gibt es an den entlegensten Ecken dieser Welt mit Weinbau betrieben und es muss doch irgendwie, wenn ich diesen Boden hier vor mir habe und irgendwo da, es muss doch möglich sein, mit guter Balance in den Weinbergen etc. pp., das einfach, da was Ordentliches zu machen.
Ja.
Das war eigentlich relativ lapidar, der Gedanke, aber wichtig und am Schluss auch die Gedankengänge, die für das, in Anführungszeichen, Durchhaltevermögen. Ich meine, das war jetzt auch kein schneller Erfolg, sondern dem Motto hier, wir fangen nächstes Jahr an und übernächstes Jahr finden es alles ganz toll, finden es alle ganz toll, sondern man steht da auch am Anfang auf vielen kleinen Messen und macht die verrücktesten Sachen, die im Endeffekt gar nichts bringen oder wo man keine Erfolgserlebnisse am Anfang hat und sich dann natürlich auch mal fragt, ist das jetzt wirklich richtig oder ist es nicht richtig? Ja, also wie gesagt, heute können wir da sitzen, auch wirklich aufgrund gerade von den aktuellsten Tatsachen, die so die letzten Wochen passiert sind und können da eigentlich ganz happy mit umgehen. Und Schöne an der Geschichte ist, dass es immer noch viele Parzellen gibt, die immer noch sehr jung sind. Das heißt, wo wir uns immer noch im Bereich von 5, 6, 7 bis 10, 15 Jahren bewegen, die mit Sicherheit auch einfach von ihrem Potenzial her noch nicht am Ende sind. Das heißt, wir werden immer noch irgendwie sehr viel spannende Jahre und Jahrgänge vor uns haben, mit Sicherheit.
Sehr, sehr cool.
Was mich noch interessieren wird, ist natürlich, wie würdest du das beschreiben? Wie hat sich dann auch die Stilistik geändert? Oder hast du gesagt, ja passt, da ist schon viel passiert. Natürlich auch mit Hendrik kennenlernen.
Genau.
Inwiefern ist er da irgendwie ist er da reingefahren und hat gesagt, hey, da könntest du noch was machen? Oder war das eine Entwicklung, die von dir ausgegangen ist oder gemeinsam ausgegangen ist? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also wir haben tatsächlich, es gab, wie es auch jetzt bei dem Weißburgunder ist, also wir haben grundsätzlich, wir sind jetzt nicht die absoluten Low-Intervention-Menschen, sondern wir arbeiten beispielsweise mit Schwefel.
Ja.
Wenn auch wenig, aber wir arbeiten damit. Mhm. Wir filtrieren auch ein paar Sachen.
Mhm.
In dem Fall ist der Weißburgunder jetzt unfiltriert auf die Flasche gekommen. Das heißt, es hat so eine ganz, ganz leichte Trübung. Ich bin jetzt aber auch kein Freund von, ich brauche jetzt nicht extrem viel Hefe-Depot irgendwo in der Flasche drin, weil da für meine oder für unseren Weinstil sehe ich es eigentlich so, dass wenn ich viel Hefe da drüber liegen habe, dann verwischt es genauso ähnlich wie Holz letztendlich die Konturen. Das heißt, wir haben am Anfang schon, kam so aus der absoluten Klassik raus und haben natürlich auch durch so Leute wie Hendrik dann mal diverse Versuche gestartet, wie beispielsweise gibt es auch heute noch einen unfiltrierten Weißburgunder und einen unfiltrierten Riesling.
Mhm.
Aber wir sind prinzipiell schon so ein bisschen klassisch angehaucht. Also es gibt für mich eine goldene Regel bei Wein, die ist zum Beispiel, dass ich immer, das ist völlig egal, wo es her ist und wie es gemacht ist, für mich muss eine Flasche Wein immer am zweiten oder dritten Tag geöffnet besser schmecken wie am ersten. Das ist schon mal so ein Faktor, den, also gerade wenn ich mir irgendwie eine hochwertige Flasche Wein hole, wie gesagt, ob sie filtriert, unfiltriert, absolut Low Intervention oder leichte Eingriffe, wie auch immer ist, das ist der Anspruch, das muss es haben. Ja?
Ja.
Ja.
Kann sich irgendwie auch verändern, in welche Richtung auch immer, aber es muss irgendwie Stabilität haben.
Ja.
Da ist es halt so, dass wir prinzipiell halt die Philosophie eigentlich letztendlich auch relativ einfach ist. Das heißt, wir gucken, dass unsere Weinberge in guter Balance sind. Wir möchten nicht viele Trauben. Wir möchten von Natur aus auch tatsächlich ohne grüne Ernte, das heißt ohne, dass viel abgeschnitten wird, die Weinberge so in Balance haben, dass wir halt in Form von Begrünung oder auch Strohabdeckung im Winter und so Geschichten, dass wir einfach möglichst kleine Beeren haben, dass die Weinberge trotzdem aber jetzt irgendwie nicht in Stress verfallen oder so.
Mhm.
Und dass wir ja einfach am Schluss reife, kleine, gesunde Beeren haben mit einer hohen aromatischen Komplexität.
Mhm.
Und ohne zu viel Zucker zu haben. Ja. Weil das bei uns jetzt eh nicht die Riesengefahr ist, muss man fairerweise zusagen.
Ja, höchste Weinberge an der Nahe, das
spielt
ein bisschen in die Karte.
Ja, das stimmt. Wobei, wenn man selbst in diesem Sektor arbeitet, ist es heute so, dass die Weine, was wir eben schon mal hatten, auch immer diesen frischen, kühlen Kern behalten.
Ja.
Aber dass es jetzt nicht so ist, dass wir irgendwie auch bei den Rieslingen, dass die jetzt irgendwie Säure haben wie Hölle. Also es ist wirklich gar nicht so. Das heißt, selbst in unserer Klimazone ist es so, dass wir, wenn wir reife Trauben spät ernten, eigentlich stabile, gute Säurewerte haben, aber dass halt null grün oder unreif oder irgendwie kratzig oder auch unverträglich oder sowas ist. Das heißt, das ist schon eigentlich immer ganz gut ausgewogen.
Alles klar.
Und
dieses keine Grünlese geht auch bei den ganz jungen Anlagen?
Das ist eine gute Frage. Das sind die einzigen Ausnahmen, wo wir schon Trauben abgeschnitten haben. Ja, das stimmt.
Ja, einfach weil die halt produzieren wollen, ne?
Ja, weil sie produzieren wollen. Wobei auch da wir, was jetzt so die Klonselektion, auch die Unterlagen und so angeht, eigentlich eher auf Sachen setzen, die jetzt nicht so viel Trauben produzieren. Aber sie wollen am Anfang schon mehr, das stimmt.
Ja.
Abgeschnitten haben wir aber tatsächlich aber auch dann nur, wenn Wasser der absolute begrenzende Faktor war. Wenn Weinberge es wirklich einfach nicht mehr geschafft haben, gerade wenn wir wirklich im zweiten oder dritten Jahr nach der Pflanzung irgendwo ein extrem trockenes Jahr, wie beispielsweise 2022 hat, dann geht es nicht anders. Also da merkt man, muss man schon sagen, okay, jetzt wird es ein bisschen zu kritisch, wir müssen Trauben abschneiden. Aber ansonsten bei den älteren Anlagen oder selbst die Anlagen, die im Alter 10, 15 Jahre sind, kriegen wir es eigentlich schon ganz gut hin. Wenn wir einen Kurs belegen, weil wir wenig Trauben produzieren, das können wir ganz gut.
sehr gut.
Sollen wir vielleicht einmal den zweiten Wein machen?
Ja, das ist eine sehr gute Idee. Vielleicht wird es ja diesmal ein Riesling für mich. Mal schauen.
Vielleicht. Das Leben bleibt voll Überraschung.
Ja. Wein Nummer zwei
riechen wir rein, dann weißt du, wo es hingeht.
Okay, endlich mein Riesling. Hi.
Also, das ist schon ein bisschen klarer jetzt, ne?
Fair.
Ist vielleicht auch Scheurebe oder so.
Zum Glück nicht, ne?
Wer weiß.
Ja, also du riechst einen und du sagst halt bei der Nase automatisch
mal Riesling. Das muss dann doch Riesling sein, genau.
Aber sehr schöne Nase. Schön halt dieses Stein-Thema sofort drinnen. Also es wird sofort in sowas, ein bisschen nasser Stein bin ich sofort dabei.
Jupp. Dann wirklich, wirklich, wirklich schöne Frische rundum.
Vollgas. Trotzdem schöne Reife im Kern drinnen, ne? Ich finde, dass das Lemongrass-Thema da immer noch passt.
Ich finde, es passt hundertprozentig.
Ja. Weil das heißt, du hast wieder so eine schöne, zitrische Frische, wieder so was Grünliches von der Frische her, aber halt da einen sehr, sehr reifen Kern dazu. Ne?
Genau.
Weil der Kern ist schon wirklich göpfruchtig, reif.
Absolut. Also die Sachen haben halt auch immer, es sind halt einfach reife Trauben. Es ist nicht früher geerntet aus irgendeinem Grund oder sowas, sondern es wird halt wirklich immer auch so lange vorselektiert im Weinberg, bis letztendlich einfach reife Trauben übrig bleiben. Mhm. Oder in dem Fall auch, ja, wirklich wird schon ein bisschen nach Exzellenz gesucht einfach. Mhm. Und man merkt aber, denke ich, wenn man jetzt den zweiten Wein hat, dass oder ihr merkt, dass die es einfach schon auch einen gewissen Fingerabdruck zu Lagen gibt. Ja. Sprich, was sie alle eint, ist definitiv sowas Kräuterwürziges für mich immer.
Ja, genau.
Das sehr, sehr typisch ist. Es ist immer fruchtreduziert.
Voll.
Es geht niemals in diese opulente Frucht. Die Weine bleiben halt immer, und das ist auch wirklich egal, ob es Weißburgunder oder Riesling ist, bleiben halt immer so auf dieser sehr geradlinigen, sehr geschliffenen, feinen Linie letztendlich.
Voll.
Ich glaube, Feinheit ist auch immer so ein ganz, ganz wichtiges Wort, dass man einfach so ganz fein stilisiert ist, die Säure, die irgendwo dann zupackt, aber da ist aber auch nicht so vieles, sondern was letztendlich so auch eine gewisse Harmonie mit sich bringt. Mhm. Harmonie ist auch immer so ein Wort, das man auch in die langweilige Richtung stecken könnte. Aber ich finde schon, dass...
Ich finde nicht.
Ist halt schon Energie.
Also wenn du nur...
Genau. Das ist sehr gut. Das Wort habe ich vergessen. Mhm. Ich bin nämlich nicht nur ein bisschen erkältet, sondern dann hat man manchmal auch im Kopf so leichte Hänger. Vielleicht haben wir die Woche auch zu viel gefeiert, ich weiß es nicht.
Schadet auch nicht.
Ja, muss manchmal auch sein.
Deswegen.
Nee, da ist es so, dass mir es auch immer wirklich extrem wichtig ist, dass einfach so, dass auch gerade am Gaumen so eine gewisse Energie, dass es einfach energetisch ist, dass es aufgeladen ist, spannungsgeladen ist.
Voll.
Und eben nicht so dieses breite, unanimierende, langweilige. Das finde ich bei Wein ganz, ganz
voll
schwierig.
Aber das stoppt nicht. Du hast einen super Trinkfluss. Ja. Du hast aber wirklich, wie du gesagt hast, du hast eine schöne Harmonie drinnen. Das ist nicht nur einfach nur ein Säure-Laserstreu, der durchgeht, sondern du hast schon einen Bogen drinnen. Mhm. Das macht diese reife Frucht auch schön, die fährt da einmal rund.
Es hat auch eine schöne Dichte in der Mitte, ne? Also einen schönen dichten Kern.
Dichten, auch reifen Kern, Und dann einen feinen, dicken Gerbstoff hinten. Mhm. Ist schön.
Ja, ich glaube, um halt, auch gerade was das Thema Reifepotenzial zum Beispiel angeht, was mir auch immer sehr, sehr wichtig ist, also ich möchte eigentlich, dass egal, auch unsere einfachste Flasche Wein irgendwo nach 5 Jahren noch gut schmeckt. Und in dem Fall, was für ein Fall eigentlich? ist es halt so, dass das Weine sind, die durchaus doch schon noch in 5, 10 Jahren große Freude bereiten sollen und in der Regel auch immer zuerst nach Jahr 2, 3 auch aufdrehen. Und auch da brauchst du einfach reife Trauben. Oder das, glaube ich, trifft auch diesen Harmoniegedanken ganz gut, weil beispielsweise Trauben, die vielleicht aufgrund von, die früher geerntet werden, oder wenn man die Idee hätte, Trauben früher zu ernten, um mehr die Frische zu halten, um mehr dieser ganzen feinstrahligen Geschichte nachzugehen, dann würde, glaube ich, passieren, dass man im Endeffekt nachher einen unharmonischen Wein hätte, der auch nicht gut reift, weil unreife Früchte in der Regel, ich meine, das kann man jetzt auf Erdbeeren, auf was auch immer übertragen, eigentlich nie wirklich gut schmecken und ich mir auch nicht vorstellen kann, dass auch im Sinne des Gerbstoff oder der Tanninreife etc. pp. Das alles irgendwie gut werden kann.
Ja, vor allem nicht so schön balanciert zusammenpasst am Schluss. Also ganz oft, wenn du irgendwie gerade merkst, dass da einfach die Trauben doch ein Ticken zu früh oder auch ein Ticken zu spät geerntet werden, dann hat das Ganze nie diese Harmonie, die du zusammenkriegst, wenn das Ganze einfach sauberes, reifes Traubenmaterial ist am Schluss. Mhm.
Ja.
Sonst steht es ein bisschen nebeneinander und du hast das Gefühl, da steht Säure und dann steht der restliche Wein irgendwie so daneben.
Ja.
Ja.
Und das ist halt immer schade.
Genau.
Ja, absolut. Ich meine, es gibt auch immer Phasen, wo so ein Wein auch mal irgendwie ein bisschen sperriger sein kann. Also sprich, wo das Ganze auch mal nicht so harmonisch sein kann. Wobei 22 jetzt nicht unbedingt der Jahrgang war, der... Oh, jetzt habe ich ja verraten.
Ist okay.
22.
Wäre der Tipp gewesen.
War doch 23 ist es wahrscheinlich nicht.
Nein, das geht ja nicht
aus. Das geht sich nicht ganz aus. Und 21 geht es ja auch nicht ganz aus.
Nee. Weil wenn man sich wirklich mal die Jahrgänge 21, 22, 23 anguckt, dann hat man doch schon sehr große Unterschiede.
Ja. Mhm. Wie war 23 bei dir?
Sehr gut.
Sehr gut.
Ja, kurz und knapp, sehr gut. Nein, wirklich. 23 konnten wir echt Bilderbuchtrauben ernten. Mhm. Also kann man wirklich nicht anders sagen.
Sehr gut.
Und 21 dann?
21 war eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, komplett Europa, aber sagen wir schon flächendeckender, so ein Jahrgang, der ein bisschen back to the 80s.
Ja.
gefühlt war. Und da muss ich ehrlich sagen, weil es ja auch Vegetationsstart oder beziehungsweise die Vegetation eine Zeit lang gebraucht hat, bis sie in Schwung kam. Und da habe ich schon so über die Sommermonate gedacht, ob das, weil das ist eben genau für solche Spätenlagen dann natürlich eine Challenge, ob das noch reif wird oder ob wir das dieses Jahr reif bekommen. Mhm. Ich meine, da reden wir jetzt nicht unbedingt darüber, ob wir jetzt irgendwie einen Einstiegswein ernten können oder einen Gutswein ernten können, sondern mir geht es dann nur schon um die Sachen, die jetzt irgendwo eine tragende Rolle spielen, die Lagenweine, also im Endeffekt die Top-Sachen. Und sieh da, es hat auch trotzdem funktioniert. Also es war dann der letzte Lesetag, der 18. November.
Boah.
Also wirklich sehr, sehr spät, aber wir konnten bis zum Schluss eigentlich sehr, sehr schöne Trauben ernten. Mhm. Weil das ist auch immer noch eine Besonderheit, das muss man vielleicht auch gerade bei den ganz späten Lagen, dass wenn die Trauben oder die Reben Richtung Vegetationsruhe gehen, dann ist beispielsweise auch ist das ganze System nicht mehr so explosiv. Das heißt, wenn ich halt in einer Anbauregion im August oder so reife Trauben vor mir habe, das Laub ist knallegrün, mhm, also es ist letztendlich noch Sommergefühl, es ist, die Reben sind noch im vollen Wachstum, dann sind natürlich Niederschläge oder zum Beispiel auch mal größere Niederschlagsereignisse, wenn es da mal eine Woche regnet oder so, dann kann das schnell halt ja wirklich sehr problematisch werden. Mhm. Die Weinberge sind noch im Wachstum, die wollen noch wachsen. Entsprechend wird geht das Wasser auch relativ schnell in die Trauben, es platzt unter Umständen auf oder es verwässert letztendlich auch. Und wenn die Trauben dann schon ja zu reif sind, wird es wirklich kompliziert. Und wir haben halt immer so hinten raus den Vorteil, dass es einfach, wenn das Laub mal gelb ist, dann passiert selbst bei einem Regen, also wenn es natürlich 2 Wochen regnet, ist so oder so blöd.
Ja, gut.
Ist zum Glück noch nie passiert, aber wenn es dann mal einen Regentag dazwischen gibt, dann bricht jetzt gleich eine Welt zusammen.
Okay.
Ist ein bisschen mehr wurscht.
Genau, es ist nicht ganz so wichtig und vor allem, wenn man zu dem Zeitpunkt noch intakte Trauben hat, die Beerenschalen noch gut sind, die Trauben noch einen guten Knack haben und das Ganze dann halt schon so kurz vorm Kippen ist, sage ich mal. Und dann ist es tatsächlich die Möglichkeit, eigentlich oftmals die Trauben länger hängen zu lassen. So auch zum Beispiel 24. Mhm. Wir hatten jetzt ja wirklich viel Niederschlag auch im August und auch in den September rein. Mhm. Oder beziehungsweise im September nochmal, auch teilweise im Oktober. Und zum Glück, gerade so für wirklich die Flagship-Sachen, ist es so, dass wir jetzt nochmal wir haben bis letzte Woche geerntet. Da müssen wir, müssen auch das Datum eigentlich sagen. Gell?
Genau, heute ist da, ich glaube, 8.11.
8.11.
Genau, also im Prinzip, nicht ganz. Letzter Lesetag war der 29. Mhm. Und trotzdem sind wir halt zum Glück nochmal die letzten 10-12 Tage in eine sehr schöne trockene Phase reingerutscht, was eigentlich so gerade für die Endreife enorm wichtig war. Und das ist oftmals tatsächlich so, dass es dann irgendwann nochmal hinten raus irgendwie wettertechnisch ganz gut passt, bevor es in den regnerischen November reinging.
Sehr gut. Jetzt müssen wir kurz einmal auflösen, was wir jetzt tatsächlich im Glas haben. Wir wissen Riesling 22. Aber die Lage haben wir nicht aufgelöst.
Steht St. Pauli 1910.
Okay.
Das ist es nicht.
Gute Lage.
Ja. Steht noch sehr gut da.
Ja, genau, richtig. Ja, taufrisch. Nein, es ist, wenn ich das Ganze mal lüften darf,
yes,
2022 Riesling trocken. Römerstich, einer unserer Lagenrieslinge. Römerstich ist ja unsere wichtigste Lage eigentlich bei uns im Seitental. Es gibt zwei Stück. Mhm. Einmal den Römerstich, einmal den Kaulenberg, wobei aktuell nur Römerstich irgendwo auf Etiketten zu finden ist, weil der Kaulenberg uns noch zu jung ist, was das Rebalter angeht. Das heißt, die Weinberge sind im Moment noch zu unstetig, dass wir irgendwie uns da trauen würden. Potenzial hätte es für einen Lagenwein, aber Reben sind einfach noch zu jung. Braucht noch ein bisschen Zeit.
Kommt erst.
Und Römerstich ist, ich nenne es immer so ein bisschen liebevoll unseren Hausberg. Mhm. Das ist die Lage, wo wir morgens als erstes vom Haus aus drauf gucke und meistens abends nochmal einen letzten Blick drauf werfe. Das heißt, es ist natürlich auch die Lage, die einem am meisten irgendwo am Herz liegt,
ja, klar,
und man mit einer großen Passion betreibt. Und es ist auch die Lage, die keiner kennt. Und die wir so ein bisschen, ja, letztendlich die letzten Jahre auf die ein oder andere, aufs ein oder andere Stück Papier gebracht haben, positive Art und Weise.
Sehr, sehr gut. Und das gibt es bei Wein am Limit aktuell, nehme
genau,
ich an.
Genau, richtig.
Und kostet?
Kostet 33, Schnapszahl.
Super.
33, perfekt. Schnapszahl, optimal. Sehr gut. Ihr wisst, wo ihr es kriegen könnt. Also. Ah, das ist schon sehr schön da.
Was mich jetzt natürlich noch interessieren würde, wir haben vorher so ein bisschen begonnen, darüber zu sprechen, über das Thema Bewirtschaftung. Also wie arbeitet ihr im Weinberg? Wie kann man das vorstellen? Was sind da die wichtigsten Faktoren?
Und wie hat sich das entwickelt?
Voll.
Also wir arbeiten, also man muss es eigentlich direkt vorweg sagen, wir sind in keinster Art und Weise irgendwie zertifiziert. Mhm. Ich sage immer so, das ist natürlich, das kann alles und nichts sein. Das ist das Gefährliche an der Aussage. Ja. Dass wir halt keinen Quatsch machen, ja. Es ist sehr lapidar und es, man könnte es fast ins Lächerliche ziehen, aber am Ende trifft es das ganz gut. Ich finde halt immer, dass das Arbeiten in Steillagen ist schon auch immer was Spezielles. Das heißt, wir haben zum einen immer die Herausforderung Pflanzenschutz, wenn man über das Thema spricht, was natürlich im Weinbau gerade in unseren Klimazonen einfach extrem wichtig ist, weil es die Entscheidung dafür ist, wenn ich Termine richtig setze, dass ich Trauben habe und wenn ich sie falsch setze, zu gewissen Phasen einfach halt keine. Und ohne Trauben ist, ist irgendwie auch doof.
Ja.
Das heißt, wir sind, im Prinzip machen wir, spritzen wir ökologisch, außer dass wir tatsächlich auch hier und da mal in den extremen Jahren, wie zum Beispiel 21, um die Blüte auch mal mit phosphoriger Säure gearbeitet haben. Das ist so ein Thema, weil ich halt mir immer wieder auch die Frage stelle, also zum Ersten war es am Anfang so, dass wir im Prinzip ganz normal klassisch aus der konventionellen Schiene kamen.
Ja.
Das dann peu à peu letztendlich umgestellt, aber auch so umgestellt haben, muss man wirklich auch ganz ehrlich sagen, wie es gepasst hat, auch was das Arbeitspensum angeht. Weil du in so einem kleinen Minibetrieb ganz, ganz wenig Hände auf wenig, das ist viel Arbeit auf wenig Schultern gelastet, man da jetzt nicht von heute auf morgen einfach Dinge komplett irgendwie umstellen kann und sagen kann, okay, wir drehen uns ab morgen einmal komplett. Es bedarf halt einfach ein bisschen Vorbereitung und bedarf auch ein paar Gedanken und Ideen und auch Versuche am Ende des Tages.
Ja, sicher.
Und deswegen sind wir jetzt Stand heute so, dass wir, wie gesagt, beispielsweise Pflanzenschutz zum größten Teil ökologisch arbeiten, wobei eben beispielsweise in ganz, ganz extremen Jahren eben auch, aber auch der Steillagengeschichte so ein bisschen geschuldet, auch mal mit phosphoriger Säure arbeiten, um halt einfach, das Blöde an der Geschichte ist halt immer, dass gerade was Mehltau einfach angeht, der immer dann da ist, wenn es viel regnet. Ja. Und das auch genau die Zeit ist, wo eben dann der Pflanzenschutz auch gerade für Befahrbarkeit und so weiter und so fort, der Weinberge oder eben auch mit händisch Pflanzenschutz zu betreiben, das immer ganz so easy ist. Mir ist dann doch, bevor ich jetzt irgendwie auch 5 oder 6 Mal in eine Anlage irgendwo reinfahre, Boden für dich und ZPP, bin ich der Meinung tatsächlich, lieber einmal mit phosphoriger Säure dann zu arbeiten und ziehe das tatsächlich den Mehrdurchfahrten beispielsweise durch. Aber das ist auch, glaube ich, eine Philosophie-Sache. Ansonsten ist es so, dass wir arbeiten mit, was das Thema Dünger angeht, eigentlich mit nichts, was irgendwo aus der Industrie kommt. Arbeiten eigentlich Jahr für Jahr, haben jetzt gerade letzte Woche die ganze Woche gemacht, machen immer selber Strom im Sommer und verteilen das beispielsweise zur Auflage in unseren Weinbergen. Eben um beispielsweise auch, was die Balance, das sprich auch die Wuchskraft der Weinberge angeht, gucken wir, okay, wo fehlt es ein bisschen. Das heißt, man sieht das jetzt auch im Herbst immer ganz schön, da wo die Weinberge zum Schluss noch grün sind, da ist eigentlich im Prinzip genug von aktuell in den Böden, da ist auch genügend Humus da und da, wo es halt eben vielleicht auch ein bisschen karger wird oder einfach die Bodenverhältnisse sich ändern, weniger Wasser da ist, der Weinberg hat man früher gelbes Laub oder das Laub fällt auch früher. Entsprechend aber gucken wir da eigentlich wirklich immer partiell ganz, ganz genau, wo verteilen wir jetzt Stroh, verteilen wir keins. Das hat zum Beispiel auch den Faktor Bodenabdeckung. Stroh ist zum Beispiel was ganz, ganz Tolles, weil du im Sommer, wenn es jetzt auch längere Trockenperioden gibt, kann man eigentlich, es ist 4 Wochen trocken, nicht geregnet und wenn man eine gute Strohauflage hat und man mit den Händen einfach reingreift, ist es darunter immer noch feucht. Das sind alles so Faktoren, zum einen Erosionsschutz und natürlich bietet das Stroh auch, wenn es im Prinzip halt in Humus übergeht, wenig Stickstoff beispielsweise zur Ernährung der Pflanze, aber es gibt es relativ langsam und in ganz kleinen Dosen ab, sodass man damit eigentlich sehr, sehr gut teilweise auch in Kombination mit Begrünung, da sehr, sehr gut arbeiten kann und sehr gut die Weinberge auch ausbalanciert am Ende. Das ist so ein bisschen der Faktor. Und ansonsten bin ich da immer offen und beobachte viele Sachen und bin jetzt aber nie ein Typ, der irgendwie von heute auf morgen Entscheidungen trifft, jetzt komplett irgendwo Systeme verändern oder Eingriffe letztendlich stattfinden, die unter Umständen vielleicht auch hier und da dann ein bisschen unüberlegt sind, sondern genauso wie wir den Weinstil, wie auch das Weingut an sich überhaupt gewachsen ist, soll das alles evolutionär passieren. Mhm, und, ja.
Aber das
ist die Umschreibung für kein Quatsch machen.
Schön umschrieben tatsächlich. Aber das heißt, du hast da jetzt nicht vor, auf Bio umzustellen?
Also nicht zertifiziert, glaube ich.
Nicht
ja.
zertifiziert.
Aber aus dem einfachen Grund, auch ein lapidarer Gedanke, aber wir haben tatsächlich oder leider verbringen wir eigentlich schon viel zu viel Zeit mit Papier und irgendwo im Büro. Haben schon eigentlich genügend Leute, die uns ab und zu mal kontrollieren, was auch gut so ist. Ist auch wichtig, dass es das gibt. Alles okay, aber im Moment schaffen wir es auch tatsächlich einfach nicht, da noch mehr Papier zu bewegen. Es ist wirklich ein schwieriges Thema. Ja.
Aber weil du vorher auch schon angesprochen hast, das Ganze auf wenige Hände zu verteilen, quasi wie viel Leute seid ihr und wie viel Hektar sind das, damit man das so ein bisschen in Relation
setzen. Also wir wirtschaften aktuell 12 Hektar. Meine Frau ist noch mit dem Weingut tätig. Wir haben aber auch 3 kleine Kinder.
Busy.
Also sprich, es wird nie langweilig. Sprich, wenn man E-Mails schreibt oder daheim am Betrieb anruft, wird man häufiger meine Frau am Telefon haben. Dann haben wir noch schon so 1-2 helfende Hände im Büro. Im Weinberg sind wir über die Vegetationsperiode zu dritt, zu viert. Und Keller mache ich eigentlich mehr oder weniger alleine.
Alles klar.
Also wirklich ganz kleines, effizientes Team, das auch an sich gut funktioniert.
Und gibt es jetzt eigentlich den anderen Betriebsteil nur? Also die Wirtschaft und so weiter und so fort?
Ja,
wird das aktuell nur von deinen Eltern geführt oder hat es ein anderes Geschwister gefunden, das das übernimmt?
Es wird noch von meinen Eltern geführt. Meine Schwester hilft ab und zu, aber hat jetzt beispielsweise keine Ausbildung oder so in die Richtung gemacht. Wird nur von meinen Eltern geführt und das ist eigentlich so Stand der Dinge und mal gucken, was passiert.
Alles klar.
Das bleibt spannend. Also wenn irgendwann irgendjemand vielleicht Bock hat, sich einen Au niederzulassen. Ein junges Gastropaar, die muss da Bock wirklich auf Gastro haben, in Kombination mit einem Weingut.
Na ja, na bitte, Shoutout.
Genau, Shoutout.
Und wie kann ich mir das vorstellen? Verkauft sie dann auch den Wein in der Gastro? Also ja, wird es natürlich machen, aber was für ein Faktor macht das aus? Oder wie viel geht in die Richtung und wie viel ist dann wirklich Weingut? Wird da viel über eure eigene Gastro?
Nee, aber es ist schon so, dass es ist schon natürlich so, dass also wenn man bei dieser Geschichte mal vorne anfängt, ist natürlich auch gibt es auch diesen touristischen Zweig in Anführungszeichen, aber die Nahe ist im Allgemeinen touristisch einfach ruhig.
Ja.
Also das heißt, es gibt ein paar Angebote, es gibt auch ein paar gute Restaurants und ein paar Übernachtungsmöglichkeiten, aber es ist jetzt nicht zu vergleichen mit anderen Anbaugebieten, wo wirklich am Wochenende unter Umständen Touristenströme irgendwo durchfließen und es irgendwie 100 Restaurants gibt, die man besuchen kann. So ist es bei uns nicht. Es ist tatsächlich ein ruhiger Tourismus und es ist aber schon häufiger so mittlerweile, dass einige Leute den Weg zu uns finden, einfach wegen dem Weingut auch. Das ist aber ja ein Faktor, der jetzt nicht riesengroß ist. Ansonsten sind wir eigentlich, was unseren Vertrieb, sprich da, wo man die Weine finden kann, sind wir recht breit aufgestellt. Wir kommen aus der Historie raus, natürlich aus diesem 100% Endverbrauchergeschäft.
Ja.
Das heißt,
ja, genau.
Die Leute, die ab Hof oder keine Ahnung, mein Vater hat früher teilweise sogar noch mit so einem kleinen Bus manchmal noch vor Weihnachten ausgeliefert.
Ach, wirklich?
Die mitgefahren. Ja. Also wirklich so aus der absoluten Klassik, Selbstvermarkter, so wie es irgendwie mal war, raus und haben sich halt über die Jahre so viele Dinge wie Wein am Limit ergeben. Das war tatsächlich aber der erste Händler, den wir hatten in Deutschland.
Und
mittlerweile auch Export, der doch einen recht großen Anteil eigentlich eingenommen hat.
Wie viel sind das jetzt?
Wir sind so aktuell bei, wird so 40% schätzen.
Ich
habe jetzt keine genaue Zahl, aber
Und wo seid ihr da überall?
Tatsächlich eigentlich für so ein kleines Weingut, glaube ich, recht breit aufgestellt. Also asiatische Länder, ein bisschen Australien, Europa, Niederlande, Österreich.
Österreich.
Wir haben dann tatsächlich nur einen kleinen Importeur, Telze heißt der Mann. Weißt du, ob man den kennt?
Yes, sicher.
Ja, wirklich?
Ja, klar.
Markus Telze, genau, zum Beispiel. Ein bisschen Tschechien, ein bisschen Norwegen, ein bisschen Schweden. Wobei Schweden ist schon ein bisschen mehr, Niederlande hatten wir schon.
Ja, das ist ja ordentlich verteilt.
USA fehlt uns tatsächlich. Muss man jetzt immer abwarten, was passiert. Ja,
wir haben gesehen, was jetzt gerade die Woche war. Vielleicht doch nicht.
Strafzelle, Olé.
Ja, genau.
Ja, ne, ist ganz witzig. Ja. Aber ich meine, das hat schon mal irgendwo, gibt glaube ich schon gerade für Riesling ist, glaube ich, die USA schon auch ein, ja, definitiv ein Markt. Und ja, ich glaube, dass es echt viele Kollegen, auch damals, wie das Ganze schon mal passiert ist, das einige Nerven gekostet hat. Mhm. Und hoffentlich kommt es nicht so wieder, aber gut. Thema.
Puh, ja, ich glaube schon, dass das schwierig ist. Aber alles klar, das heißt, das hat es wirklich, wirklich breit aufgestellt, ja, eigentlich. Schon. Sehr cool. Und also jetzt würde mir das einfach mal grundsätzlich interessieren. Du hast gesagt, Wein am Limit waren so die ersten Händler in, ja, Deutschland, die euch aufgenommen haben. Wie entwickelt sich so eine Zusammenarbeit über die Jahre hinweg? Wie ist das so, wenn man einen findet, wo man sagt, okay, passt, da kann ich mir jetzt die Zusammenarbeit vorstellen. Wie entwickelt sich das dann? Wie war das für dich?
Das war ganz am Anfang natürlich super, super besonders. Also es ist auch heute noch. Mhm. Weil es natürlich auch so ein bisschen der Start in die Weinwelt war. Mhm. Hendrik und Bianca, sprich Wein am Limit, hatte schon irgendwo eine große Strahlkraft und haben auch einfach in der Weinbranche ein Standing und auch eine Reputation. Das war zum einen natürlich ja, für die damalige Zeit, gerade für uns wirklich als absolute Winzer, die keiner so wirklich gekannt hat. Mhm. Auch aus einer Region, die jetzt nicht zwingend...
die nicht als erstes genannt wird quasi. Also genau, wenn du sagst, so Deutschland ist, Riesling, sagst halt genau, nicht nahe. Ne?
Genau, so ist es. Da war das definitiv schon ein Stück weit ein Ritterschlag und auch eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und so hat sich aber eigentlich über die Jahre auch, hat sich wirklich auch eine Freundschaft entwickelt und auch einfach so ein gemeinsames Wachsen, glaube ich. Mhm. Weil wenn das Verrückte an der Geschichte ist ja, dass wir heute da stehen, wo wir stehen, dass wir hier und da wirklich auch ganz coole Presse mittlerweile kriegen und das auch gesehen wird. Und das wusste ja aber jetzt in der Form noch vor 10 Jahren keiner. Also ja. Hendrik hat bekanntermaßen ein sehr gutes Näschen für viele Sachen. Trotzdem kann er das in dem Fall ja nicht unbedingt wissen, ja, weil das liegt ja in meiner Hand. Ja. Ich könnte ja auch genauso gut irgendwo stagniert sein und sagen, okay, es geht jetzt, oder es wird jetzt immer weitergehen, ja, aber die Entwicklung eigentlich stetig bei den letzten Jahren und das ist, glaube ich, einfach ganz toll. Also, dass das so funktioniert. Und vor allem, dass man sich einfach so über so eine lange Zeit auch, man ist jetzt super lange, aber dass man sich trotzdem immer wieder auch gegenseitig unterstützt und ja, dass einfach so ein Stück weit auch zusammenwächst.
Das ist schon sehr cool.
Was uns interessieren wird, ist halt auch so ein bisschen, wie eng ist da dann dieses Feedback, gerade wenn man jetzt sagt, so wie bei dir, das ist ja ein Händler, der dich wirklich auch geprägt hat.
Exakt. Im Endeffekt. Beziehungsweise der auch sagt, hey, machen wir irgendwas gemeinsam, was nicht ganz deiner regulären Stilistik entspricht, sondern schon einmal ein Ticken anders ist. Wie fühlt sich das an? Wie funktioniert das?
Ja gut, ich glaube, mit Ideen oder Dingen, die jetzt nicht unbedingt alltäglich sind, rennt man bei mir immer ganz gute Türen ein.
Ja, gut. Okay. Dann versteht sich wahrscheinlich optimal.
Ja, weil ich jetzt auch nicht unbedingt der Typ bin, der immer so beharrlich auf dem, was er wirklich getan hat oder da den Fokus drauf legen, das geht nur so oder es muss so sein oder so, sondern ich, am Ende lasse ich mich ja auch immer wieder inspirieren, auch durch andere Weine, auch durch Kollegen und so weiter und so fort oder Dinge, die mich einfach interessieren und dann gibt es halt bei diesen Dingen so eine gewisse Grundregel, wie vorhin schon mit dieser 1-2-3-Tagesnummer, die mir schon wichtig sind, die würde ich auch nicht verändern wollen oder in Richtung gehen, wo das nicht mehr der Fall ist. Mhm. Aber ansonsten ist das schon, wir telefonieren jetzt nicht jeden Tag miteinander.
Ja, ja, klar.
Okay, ja.
Und wir sagen uns ja nicht jeden Tag oder jeden Abend gute Nacht.
Das finde ich fast ein bisschen short, aber
ja,
okay.
Ja, ja, ja.
Vielleicht
mal ausprobieren. Die Romantik fällt manchmal ein bisschen in den Hintergrund, aber gut. Nee, also es ist, jeder hat natürlich auch sein Tagesgeschäft und man versinkt da oftmals ja auch so ein bisschen drin, sprich.
Ja, sicher.
Ja, oder zu Phasen jetzt während der Ernte und so ist es natürlich, ist der Fokus immer nur, gibt es nur 100% Fokus auf Weinberg und auf Wetterbericht sind die ganz
Wetterbericht,
wichtige.
Wetterbericht-App, Warnungen, ja.
Genau, immer ganz, ganz großer Faktor und ansonsten pflegen wir eigentlich schon, telefoniert man ab und zu mal und man sieht sich auch mal wieder bei Veranstaltungen, jetzt haben wir uns eigentlich gerade so viele Wochen gesehen und gemeinsam eine Veranstaltung gemacht und ja, so ergibt sich das eigentlich immer mal wieder.
Aber das heißt, wenn jetzt der Händlerin, Händler zu dir kommt und sagt, hey, probier mal das oder warum machst du das nicht so, bist du auch ein Mensch, der sowas mal offen angeht und sagt, okay, gut, ich probiere es mal aus und nicht gleich sagt, hey, das ist ein Scheiß.
Ja, das stimmt, wobei man jetzt auch keine eierlegenden Wollmilchsäue sein wollen. Also
ja, sicher.
Beispielsweise gibt es auch Sachen, wo ich jetzt sagen würde, okay, das oder wir dafür ausprobieren kann man alles. Ja. Mittlerweile aber, wenn man es schon ein paar Jahre macht, hat man schon auch eine Vorstellung, ob Sachen funktionieren oder ob sie nicht funktionieren können. Mhm. Wenn jetzt wirklich aufgrund der Idee, das wäre zum Beispiel sowas wie jetzt, ist beim Thema Riesling für mich persönlich in unserer Klimazone, bei unseren Weinbergen so, wenn jetzt jemand sagt, ach, das ist doch total lustig, vergeht doch mal Riesling auf der Maische.
Ja.
Würde ich sagen, super Idee, schmeckt aber total scheiße.
Mhm. Ja.
In unserem Fall, weil ich einfach, das auch schon probiert habe, unabhängig davon, und weil ich, weil es dann einfach so ist, dass es bei uns von der Phenolik her, vom Tannin her überhaupt nicht passt. Das wird in der Regel einfach nur bitter, reift auch nicht gut und Riesling ist meiner Meinung nach, jetzt sind die Rebs, die bevorzugte Rebsorte dafür, für extrem maische Kontakt, weil gerade, also zumindest in unserer Klimazone, weil es einfach, weil das Tannin, der Gerbstoff in dem Moment auch nichts Stützendes dem Wein bringt, also dafür haben die Säure. Da brauchen wir nirgendwo anders irgendwie Frische oder auch Textur oder sowas herzuholen. Und es reift doch einfach blöd. Also weil das Tannin einfach nicht positiv ist. Bei anderen Rebsorten geht es besser. Auch bei Weißburgunder geht es besser, aber bei Riesling in unserem Fall schwierig. Und das wären zum Beispiel zusammen, wo ich sagen würde, okay, brauche ich jetzt nicht zwingend auszuprobieren oder auch, wenn jetzt, würde ich einfach nicht machen. Weil ich probiere viel, bin für alles offen, aber muss dann auch schon irgendwie, stell dann fest, okay, das ist zuträglich auch zu unserem Stil. Oder eben nicht. Das, glaube ich, ist auch so ein Faktor, den man irgendwann mit den Jahren irgendwie lernt, was passt und was nicht passt. Und am Ende geht es immer nur um guten Wein, um sehr guten Wein, bestenfalls. Und das ist was man natürlich in den verschiedensten Arten und Weisen angehen kann. Aber trotzdem, glaube ich, sollte man, oder ist es mir eher ein Anliegen zu sagen, okay, mit natürlich einer Evolution in den Wein, aber trotzdem bestenfalls nach 20, 30 Jahrgängen findet man eine rote Linie in den Lagen sowieso, aber auch in der Philosophie des Weinwerdenlassens, oder sprich in dem Fingerabdruck. Und vielleicht sogar so, dass es Leute gibt, die sagen, guck mal, das schmeckt echt nach Hees. Ja. Und das ist, glaube ich, auch das, als Winzer das Größte, was man erreichen kann. Und das erreicht man halt eben nicht, wenn man jetzt irgendwie alle 5 Jahre seinen Weinstil auf links dreht.
Korrekt, ja.
Weil es vielleicht gerade irgendjemand will oder weil es vielleicht gerade, das macht, glaube ich, einfach keinen Sinn.
Ja,
voll.
Dafür sind wir, glaube ich, einfach so eine, oder bin ich auch als Typ so eine Mischung aus, aus schon einer gewissen Klassik, aber schon auch open-minded und experimentierfreudige Klassik. Also sprich, jetzt nicht festgefahren, sondern aber dann trotzdem, wie gesagt, immer mit denen, oder bei Riesling finde ich es persönlich, Thema Schwefel zum Beispiel ist auch sowas. Ich meine, bei restsüßen Riesling haben wir auch ein paar. Es ist eh nett.
Also, ja, gut, da brauchen wir nicht diskutieren. Genau.
Also
ja?
Wenn man sich Handgranaten kaufen will, dann soll man in andere Geschäfte gehen.
Sehr gut.
Ansonsten wird das relativ schwierig ohne Schwefel. Und auch selbst bei den trockenen Sachen haben wir da auch schon sehr viel verändert, beispielsweise mit lange Lagerungen ohne Schwefel auf der vollen Hefe und solche Geschichten. Aber am Schluss wirklich auch vor der Abfüllung beispielsweise in letzter Konsequenz nicht auf irgendwie ein Mühschwefel, möchte ich dann auch nicht verzichten.
Ja.
Weil ich halt einfach finde, dass es die Weine, das vor allem im zweiten Moment einfach ein bisschen mehr zum Strahlen bringt. Und wir sind halt eben auch überhaupt, was dieses ganze Spektrum angeht, auch wenn man jetzt so über naturbelassene Weine guckt oder nachdenkt, sind wir halt auch wirklich, die Weine sind halt einfach sehr, sehr fein stilisiert, haben eher so dieses Zerbrechliche und halt einfach sehr filigran. Und sind halt eben keine Weine, die im Prinzip so extreme Texturweine, die beispielsweise dann über viel maische Kontakt oder das passt einfach nicht so richtig zu den Weinbergen, finde ich persönlich. Das kann geht bis zu einer gewissen Grenze, aber eben finde ich nicht darüber hinaus.
Na, das schreit ja alles nach Klarheit da.
Ja, genau. Genau. Das macht das Sinn.
Aber ich glaub, verliert auch den Fokus, glaube ich. Also,
ja.
Aber genau dieses Spannungsfeld eben zwischen, ja, du ziehst deinen Weg durch, aber du bist trotzdem offen dafür, dass du sagst, okay, ich probiere das mal aus, ich schaue mir es gerne an, aber ich lasse mich jetzt nicht einfach von irgendwoher beeinflussen, sondern ich höre mir halt an, was wer dem ich vertraue zu sagen hat, aber dann schauen wir mal, ob es wirklich für mich passt oder nicht. Ja.
Es sind auch so Sachen, die beispielsweise, die man auch über die Jahre zuerst merkt, nämlich eben, dass es Leute gibt, die genau diese Art oder diesen Weinstil auch schätzen. Auch Kollegen auf der ganzen Welt und so weiter und so fort. Und genauso schätze ich deren Weinstil. Und es wäre halt relativ blöd, wenn ich jetzt versuchen würde,
das ansonsten nachzubauen. Das macht ja keinen Sinn.
Genau, das nachzubauen und umgekehrt. Also das ist, glaube ich, immer so dieser Faktor. Ja?
Ja.
Man muss wissen, wo man herkommt. Man muss wissen, was man macht. Und
hundertprozentig.
das lässt sich auch schwierig ändern.
Mhm. Richtig, aber auch auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es halt auch die Leute, die was halt dann so versessen auf dem sind, dass sie gar nichts ändern. Und das ist auch wieder das, was, glaube ich, nichts bringt, weil, wie du es richtig gesagt hast, klar, Evolution, keine Revolution, aber halt diese Evolution. Und die kriegst du dann nur mit neuen Eindrücken.
Ja, so ist es.
Absolut.
Siehst, Markus, das würde mich interessieren, du hast gemeint, es gibt schon auch Winzerinnen und Winzer, die du bewunderst und man braucht schon auch immer neue Eindrücke, um spannende Sachen zu machen. Wenn du dein 18-jähriges Ich einmal irgendwo hinschicken könntest, jetzt im Nachhinein gesehen, wo würdest du dich selber hinschicken? Auf was für ein Weingut? Wo war das Praktikum, wo du denkst, da hätte ich mir viel mitnehmen können?
Es war gut, dass das Wort Weingut dazu kam, sonst hätte ich was Schräges gesagt.
Nein, Spaß.
Das ist eine sehr gute Frage. Eins wäre zu wenig.
Gib mir fünf. Top 3 geben oder Top 5. Ja.
Aber stell dir vor, du bist Nummer 18, wo würdest du dich selber hinschicken wollen?
Hat jetzt nichts mit dem Produzent zu tun, also Region ist einfacher.
Mhm,
also
ja, gerne.
Weiß ich, aus heutiger Sicht wäre es definitiv irgendwas zu irgendeinem Produzent ins Burgund. Weiß,
ja.
Weiß und eher auch straffer.
Mhm.
Also sprich, jetzt sind so diese eher üppig oder auch tendenziell heute noch üppige Klassik, die man manchmal findet, sondern eher so ein bisschen straff, so in Richtung Rollo beispielsweise.
Mhm.
Also so in diese Richtung.
Mhm. Mhm.
Dann tatsächlich auch sowas wie oder vielleicht auch Gut Oggau.
Mhm. Ah, spannend.
Weil ich das auch super spannend finde. Also ich glaube erstens mal dieser ganze, also der Spirit auch, der Umgang.
Ja. Ja.
Ich muss gestehen, ich bin beispielsweise ein recht, was so gewisse Sachen angeht, rationeller Typ.
Mhm.
Rationeller Typ, das ist aber, glaube ich, auch der Kindheit geprägt oder so, wie man das von den Eltern auch ein Stück weit mit in die Wege gelegt bekommt. Ja. Dass man halt einfach hier, dass es, wenn man was arbeitet und was macht, dass es auch vorangeht. Ja. Da gibt es natürlich auch Weingüter oder auch Ideen letztendlich, wie man so ein Unternehmen strickt etc. pp., die, glaube ich, ein bisschen anders sind. Und ohne, dass ich jemals da gewesen bin, würde ich Gut Oggau in diese Richtung, glaube ich, weil einfach immer viele freiwillige Leute etc. pp., die mithelfen. Und da entsteht, glaube ich, ein besonderes Spiel und nochmal eine andere Ebene,
die
es bei uns so nicht gibt. Weil wir sind halt so wirklich, muss ich ehrlicherweise gestehen, bin schon auch so ein Typ, der, deswegen sage ich immer, kleines, effizientes Team, wir sind halt schon auch so Schaffer am Ende.
Mhm. Ja.
Wo halt wirklich mit wenigen Händen einfach auch viel gemacht wird.
Mhm. Ja.
Und das ist halt so genau das Gegenteil von vielleicht auch eher ein bisschen hier und da spirituell angehauchten Geschichten und so weiter und so fort.
Also ich quote dann, bei Gut Oggau wird mit vielen Händen wenig gemacht.
Ja, ganz gefährlich. Ja,
nein, natürlich nicht.
Nein. Und im Zweifel geht es auch unter Umständen nur ums Drumherum. Also einfach um den Spirit drumherum.
Voll. Na voll. Also
die Arbeit muss jeder machen. Ja? Die Frage ist, wie man es macht. Ja.
Ich finde da, dass Steffi und Eduard einfach, also erstens einmal, die zwei selber sind extrem spannende, extrem liebe Menschen. Also einfach auch mit extrem viel Herz für das, was sie tun und für die Menschen rundherum.
Ja.
Und ich finde schon, also so ganz andere Arbeitsweisen zu sehen, als die man vielleicht daheim hat oder andere Denkweisen.
Das ist genau der Punkt, das trifft es.
Immer spannend.
Genau. Das trifft es. Und ich hatte tatsächlich auch mit ein paar Weinen einfach schon Erlebnisse, die sich so, auch beim Thema Schwefel oder was mir jetzt alles, das über die Sachen, die ich jetzt gerade so auf der anderen Seite gebracht habe, hatte ich da auch schon Erlebnisse, wo ich gedacht habe, guck mal krass, man vergisst was im Kühlschrank für 3 Wochen. Das ist sich so furchtbar stabil. Und schmeckt noch taufrisch. Und das ist die andere Seite. Dann, was gibt's noch? Ja, und dann letztendlich irgendwie sowas wie Südafrika, aber auch nur wegen dem Lifestyle.
Ja, fair.
100% verstanden.
Fair.
Also einfach nur mal so,
Es gibt ja nur Winzerinnen und Winzer, die genau das gemacht haben.
Ne? Und gesagt, das war schon eine gute Idee.
Und im Nachhinein kann man sagen, die haben viele das nur wegen einem Lifestyle gemacht.
Ganz ehrlich, also am Schluss ist es halt, nehmen wir jetzt gerade, man macht mal so einen Herbst, ich kenne es auch bei vielen Kollegen, so einen Herbst in Südafrika. Ich meine, da waren die Betriebe vielleicht auch ein bisschen blöd ausgewählt. Hätte ich aber mit 18 wahrscheinlich auch nicht anders gemacht, weil ich hätte ja im Prinzip nur den familiären Background oder den Papa gehabt oder den Onkel gehabt, der gesagt hat, du, das ist ein cooler Betrieb, hier, da musst du hin, du musst ins Swartland zu dem und dem.
Ja.
Das hätte ich aber nicht gehabt. Das heißt, man wäre einfach irgendwo hingegangen und hätte wie so ein Idiot im Herbst die ganze Zeit Presse geputzt. Ja? Also, und dasselbe wäre in Neuseeland oder sonst wo passiert. Das heißt, eigentlich wäre es nur ein bewusstseinserweiternder Ausflug gewesen. Mhm. That's it.
Ja.
Aber viel mitnehmen ist da ja nicht wirklich. Also, dass man jetzt irgendwie, aus heutiger Sicht würde ich auch meine Ausbildung anders gestalten unter Umständen oder würde einfach mit meinen Kindern jetzt andere Sachen empfehlen, als ich es selber gemacht habe.
Aber cool.
Auf der anderen Seite glaube ich trotzdem, dass wenn man Bock hat und wenn man an sich offen ist und ganz ehrlich, viele Sachen gehen auch einfach überprobieren.
Ja.
Also
ja.
Wenn man da möglichst, also ich habe glaube ich wirklich einen recht großen Keller, könnte noch größer sein, und trinke meistens auch einfach nur Fremdwein. Es ist einfach, meine eigenen Sachen, man hat das natürlich so intensive Phasen, intensive Verkostungsphasen, wo man es jeden Tag auf dem Küchentisch stehen hat, aber auch immer noch in Kombination mit anderen Weinen.
Ja.
Und trotzdem, wenn dann diese Phasen auch gerade so kurz vor der Füllung und so der Cuvée-Proben irgendwann mal durch sind, dann stehen halt einfach zum größten Teil andere Sachen da. Mhm. Und dann, wenn einen irgendwie was besonders anmacht, dann hat man natürlich da schon irgendwie, macht das große Freude. Und ist, glaube ich, auch immer das Wichtige an der Bewusstseinserweiterung definitiv. Cool. Weil wenn man jetzt irgendwie drauf beharrt, dass es nur das, der Holy Grail genau da gibt und dass es nur das ist und dass es nur Riesling ist und dass es nur das ist und nur das ist, wird es halt sehr schwierig, glaube ich. Ja,
vor allem, es wird fad.
Ja.
Na gut. Schön. Wieder mal wunderbar synchron.
Ja, genau. Das ist immer so.
Fast.
Nahezu. außer bei Weißburgund und Riesling.
Da manchmal dann doch nicht.
Der hat noch sein müssen.
Ist aber absolut fair. Ich nehme ihn. Markus, wie geht's weiter? Das ist immer unsere Abschlussfrage. Wie schaut die Zukunft aus?
Morgen geht die Sonne auf.
Herrlich.
Und das war unsere Folge.
Ja, so geht's weiter. Nein, also wie es weitergeht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also wir haben die letzten, wie gesagt, letzten Jahre viel gemacht, auch viel Weinberge neu angelegt. Wir werden kein Weingut sein, das ins Utopische wächst oder so, sondern bin auch eher ein großer Freund davon, im Prinzip der Grundstock, den Grundstock zu schaffen, war jetzt auch zuerst mal ganz schön viel Arbeit. Und jetzt wollte ich einfach mal viel mehr Urlaub machen und viel mehr Zeit auf Ibiza bringen, den Spaß. Nein, also am Ende ist es aber so, dass ich mir so vorgestellt habe, dass wir im Prinzip mit dem, was wir haben, klar kann man mal hier und da eine neue Parzelle anlegen, aber nicht in extremem Maße da noch mehr in die Tiefe zu gehen und einfach noch intensiver mitzuarbeiten. Und das ist so das Ziel der nächsten Jahre, das eigentlich weiterzuentwickeln in der Art und Weise, ohne dass es jetzt in die Weiterentwicklung von Millionen von Flaschen abzufüllen geht. Das ist nicht das besagte Ziel. Das bin ich auch gar nicht der Typ dafür. Wäre ich auch, glaube ich, irgendwann unzufrieden mit. Das war aber witzigerweise zum Beispiel auch was, was man mit der Zeit zuerst lernen musste. Es gibt immer wieder, es ist deutsch, es ist europäisch, keine Ahnung, es ist wahrscheinlich noch deutsch geprägt, dass es immer so, es muss Wachstum rein. Alles, was nicht wächst, ist nichts, sondern dem Motto. Da finde ich es immer ein bisschen schwierig, weil natürlich man gewisse Sachen einfach auch nicht kopieren kann. Gerade wenn man jetzt über so Einzellagen zum Beispiel spricht, dann ist es halt einfach so, dass es nur ein bestimmtes Fleckchen Erde gibt, wo das genauso wächst. Und dann finde ich es auch irgendwie blöd, wenn man das versucht, ins Unnötige zu vermehren oder da irgendwie, sondern im Gegenteil, ich bin eher der Freund davon zu sagen, wir entwickeln es so weiter, dass es vielleicht nächstes Jahr, wenn es nicht anders passt, ein Drittel weniger Flaschen davon gibt und die vielleicht aber noch ein Mühe besser sind. Das ist eher so die Idee, als jetzt zu sagen, es muss alles irgendwie mehr größer, schneller weiter werden. Und auch, man verliert halt, glaube ich, das ist, denke ich, heute auch als Winzer so prinzipiell ein Faktor, der macht man jetzt mehr Vertrieb, ist man mehr Unternehmer, ist man tatsächlich mehr an der Basis unterwegs, in den Weinbergen im Keller. Und natürlich gehört es dazu und es ist auch schön, auch mal zu reisen und unterwegs zu sein und da verschiedenste Leute zu kommen und auch mal einen Podcast aufzunehmen und so weiter und so fort. Aber es ist am Ende auch immer ganz schön. Ich glaube, es gibt einfach gewisse Mosaikteile in der Weinbereitung, ja, aber gewisse Eingriffe, Beobachtungen in der Weinbereitung und auch in dem, was im Weinberg passiert, die man auch vielleicht nur mit seinen eigenen Augen wahrnehmen kann und begleiten kann. Und das kann man halt eben nicht, wenn man im Jahr 300 Hotelübernachtungen hat und vertrieblich halt nur unterwegs ist. Ich glaube, da muss man sich am Schluss so ein bisschen auch für den Weg entscheiden oder da ist es auch so ein bisschen Philosophiesache oder Persönlichkeitssache und für mich ist es eher so ist es eine gute Kombination aus allem zu halten. Aber nicht ins Extreme zu gehen und keine Ahnung, der nächste größte Produzent in Deutschland oder an der Nahe zu werden oder wie auch immer.
Ja, das wird nicht passieren, glaube ich.
Nee. Im Steillagenweinbau sowieso auch, muss man auch dazu sagen, immer nochmal.
Wird sehr schwierig, ja.
Der wird auch schon schwieriger.
Also würde immer, so immer was anderes aussuchen, ja.
Ja.
Wunderbar. Danke dir vielmals, dass du dich eingelassen hast auf diesen Podcast.
Ja, sehr, sehr gerne. Das war sehr schön. Vielen Dank an euch.
Wunderbar.
Ja, vielen Dank. Damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wir freuen uns wie immer sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne an kedi@weinfuerwein.at oder an michael@weinfuerwein.at. Ihr wisst ja sehr, die Weintipps bitte nicht an uns beide gleichzeitig senden, sonst ist keine Überraschung mehr. Folgt uns gerne auf Spotify und Apple Podcasts. Wir freuen uns auch immer sehr über Bewertungen auf den Plattformen. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.